Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit. Welches Attribut für Zeit fällt dir noch ein? Oder ist das eine Präposition oder eine adverbiale Bestimmung der Zeit?
Glück auf, kann man auch.
Glück auf, sehr gut. Ach, da fällt mir gerade was ein, dass Gravel Games sind abgesagt im Ruhrpott, ne?
Die Gravel Games?
Ja.
Echt? Oh, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Gibt's einen Grund oder?
Boah, ich glaube, wenn man in der Fahrradbranche im Moment irgendwo hinguckt und sagt, es ist abgesagt, dann würde ich, ohne es jetzt groß noch nachzuforschen, darauf trippen, Geld. Das ist gemein, dass wir darüber jetzt lachen, aber es ist einfach so, das ist eher so ein, wie soll man sagen, ich würde sagen, so ein, was gibt's denn da, ein trauriges Lachen, nicht so ein lakonisches Lachen, ich weiß nicht, ein trauriges, ja, ist es nicht schön.
Das ist kein infernales Lachen.
Nee, das nicht. Das ist mehr so ein, der Clown, dessen Tränen man nicht sieht. Das ist es. Genau. Ja, sind abgesagt worden. Die Tage habe ich das irgendwo gelesen. Ja, also alle Sponsoren bisher zeigen sich sehr traurig und wissen um die Wichtigkeit der Veranstaltung, aber Mai, also wenn du jetzt keine Druckmaschine im Keller hast und sonst. Es hat immer die Frage, ne, wo spart man? Und da wurde offensichtlich dann, man kann das Ding nicht auf finanziell sichere Füße setzen. Und dann hat man sich jetzt vorzeitig entschlossen, schon für dieses Jahr zumindest die Reißleine zu ziehen. Fällt mir an, jetzt
gerade, gerade in dem Bereich Gravel hätte ich jetzt nicht gedacht. Also
ja, du federst gerade ein bisschen sehr übrigens. Ja, aber muss man sich ja mal angucken, ne? Wir haben uns da nie getroffen, aber du warst auch schon mal da, oder?
Nee. Nee? Ich war noch nicht da.
Specialized, Rose, Schwalbe, wen hatten wir denn noch? Das waren so die großen Sponsoren, die mir da einfallen und die da waren. JBS, Bombtrack, Markov, glaube ich, ne? Dann halt so diese typischen, die typischen Messemenschen halt, SKS wahrscheinlich, glaube ich, auch. Und wenn überall das Geld fehlt, ne, ja, auch wenn der Sektor boomt, aber Specialized hat nur eine Kasse, ne? Die haben nicht eine Gravel-Kasse und Rose hat auch nur keine Backroad-Kasse.
Ja, klar.
Das scheint mir, oder ist sehr, ohne jetzt konkrete Hintergründe zu wissen, aber das scheint mir jetzt die logischste und einfachste Erklärung. Und es muss ja noch nicht mal sein, dass die Großen unbedingt ihre Kasse zugemacht haben. Das ist ja auch eine Kalkulation, keine Ahnung, hast 100 Aussteller, davon hast du 10 Große und 90 Kleine. Wenn die 90 Kleinen auch nicht mehr kommen, dann ist halt auch scheiße. Dann nutzen die 3 Großen auch nichts mehr oder die 10 Großen. Ja, schade, schade, schade. Wir wünschen den Veranstalter alles Gute fürs kommende Jahr. Und sind jetzt mit der richtigen Stimmung in die Sendung reingegangen. So erstmal alles runterziehen und zerstören. Für die Laune.
Genau. Toller Einstieg.
Ja, wie geht's dir denn?
Ach, gut.
Ja? Bisschen näher ans Mikrofon, ein bisschen lauter wäre schön. Weil jetzt hast du ja.
Oh, sorry.
Ja? Na, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, gut, gut. Ostern gut überstanden, das ein oder andere Ei gegessen. Wetter genossen. Genau.
Schokoeier gegessen und genau. Gerade das erste Mal seit längerem wieder Woovie ausprobiert, dieses
Woovie, Und?
Und ich fand's ganz gut. Also das letzte Mal so vor einem Jahr und da hat sich dann doch noch was getan. Also
aber ist das also wird das noch was für die anderen außer Swift? Oder ist das wie Tempotaschentuch? Also es gibt das eine und dann gibt's ein paar andere, die ein bisschen was auch in den Markt machen dürfen.
Tja, wird auf jeden Fall schwer. Die müssen sich auf jeden Fall für irgendwas entscheiden, wie die jetzt weitermachen wollen. Also
welche Möglichkeiten siehst du da? Also für sie, in welche Richtung man gehen könnte? Also wenn du jetzt
Status erhalten, entspricht aber nicht vielleicht so dem Bild, das man so hat im allgemeinen Kapitalismus. Mhm. Und wenn man jetzt wachsen will, ja, dann muss man sich da irgendwelche anderen Firmen oder Geldgeber halt mit ins Boot holen. Ich weiß nicht, ob es da Bestrebungen zu gibt, aber normal wäre ja, dass man versucht, irgendwie größer zu werden.
Mhm. Aber ich sehe nicht, also ich bin da auch zu wenig fantasievoll, aber ich wüsste jetzt nicht an Swift, also Swift bringt ja auch immer Neuerungen rein oder raus, wie man wagt. Zuletzt diese Geschichte, dass dein Avatar bei einer größeren Gruppe mit allen den gleichen Trikots so ein bisschen so eine Aura hat und so, aber das sind jetzt für mich alles keine elementaren. Also das sind keine Gamechanger, ne? Also wenn jetzt Uwe zum Beispiel sagen würde, ey, pass mal auf, ab dem ersten Tag der Tour de France ist jede Etappe immer bei uns von der ganzen Tour. Das wäre sowas, was mich reizen würde, ne? Dass man einfach mal sagt, okay, Familie, ihr seid schön und nett, ich mag euch auch gerne, aber 3 Wochen Urlaub könnt ihr auch mal ohne mich machen. Ich fahre dieses Jahr die Tour de France und wenn es zu Hause auf dem Rollentrainer ist.
Ja. Ja, das wäre wirklich so Anreize, ne? Da müsste man wahrscheinlich erstmal Lizenzkosten bezahlen, aber gut.
Ja, aber wie willst du dich in irgendeiner Art und Weise sonst unterscheiden? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Ruby das war oder irgendeine andere Bude, die für die von der Vuelta schon mal sowas hatten, wo die, glaube ich, 1 oder 2 Vuelta-Etappen dann hatten. Aber Swift hat es natürlich gemacht, dass sie die Tour de France der Frauen, die haben als fast, ich glaube, größter Sponsor mitfinanziert. Und da hat man wahrscheinlich die ASO so ein bisschen auf seiner Seite. Ist auch schwierig. Und wie das Geld bei Swift gerade sitzt, weiß man auch nicht so genau. Boah, aber du meinst, kann man durchaus nochmal reingucken. Bei mir ist es schon ewig hier. Ich fand damals das Onboarding einfach bei Ruby so spektakulär schlecht.
Ja, diese GUI, also die Oberfläche von, die ist auch natürlich erstmal ein bisschen verwirrend, aber mittlerweile, also so war es zumindest vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb, als ich das letzte Mal getestet habe, aber mittlerweile ist es echt besser. Es gibt auch eine vernünftige App für macOS und also ich fand es jetzt eigentlich ganz erfrischend. Ich habe einfach mal nach Strecken auf Mallorca geguckt, weil da kenne ich mich auch ganz gut aus und dann bin ich da so ein recht bekannten Anstieg hier, Sacalobra, das ist ja so ein Klassiker, da unten vor der Küste, berghoch, den bin ich mal hochgefahren, weil den bin ich halt auch schon ein paar Mal gefahren. Und das dann nochmal einfach so nachzuerleben, ne, das war ganz nett. Und man fährt ja immer los mit 3 Bots, also zu viert ist man dann. Und diese Bots, die orientieren sich an deiner Geschwindigkeit, sind mal ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Aber umso länger ich in diesen Anstieg war, umso mehr menschliche Fahrer kamen dann auch dazu. Und das ist dann wieder so ein, ja, eher so wie bei Swift, ne? Wobei es war wirklich nur so eine Handvoll von anderen Leuten, die dann auch zeitgleich diesen Anstieg hochfuhren.
Aber weil ich hatte das bis jetzt immer so als Tumbleweed-Ding so empfunden, also dass da kein Mensch irgendwie unterwegs ist, aber das hat sich auch geändert, also ist da auch mehr los?
Zumindest bei diesem populären Anstieg, den ich da gefahren bin. Ich tippe mal, wenn du da irgendein Baggerloch in Australien umrundest.
Sag jetzt nichts gegen die Baggerlöcher in Australien und vor allen Dingen die dort den Lokalpatriotismus der Baggerfahrer Australiens, die dann da noch rumfahren.
Ja, genau, die ganzen Baggerfahrer. ja, da wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein und dann ist es ganz gut, dass es diese Bots gibt. Aber ja, es gibt halt so viele Strecken. Ne? Das ist halt bei Swift eher wenig Strecken. Und da sind dann halt die ganzen Leute, das ist hier natürlich anders. Hier gibt's, ich weiß nicht, wie viele Strecken die da mittlerweile haben bei Ruby. Das ist halt viel mehr. Naja, und wahrscheinlich auch viel weniger Mitglieder.
Mit Sicherheit. Und ich weiß nicht, also Swift schafft es für mich zumindest immer noch irgendwie so ein bisschen, also sei es jetzt nur, dass in diesem Climb-Portal irgendwie ein neuer Climb kommt, den ich aus der Profi-Welt kenne, selber aber noch nicht gefahren bin in Natura, ne? Cipressa letztens. Oder dann hat mich jetzt diese Etappe de Tour, also dass du jeden Monat 2 Etappen hast, die du fährst und dann gibt es ein Gesamtranking. Irgendwie schaffen die es immer, mich mit sowas abzuholen. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja.
Ich bin einfach sehr, sehr, sehr einfach gestrickt. Das ist so gut bei mir funktioniert.
Ja, ich hatte jetzt auch keine Lust. Also Ruby kostet halt auch regulär 15 Euro im Monat. Und das jetzt noch zusätzlich zu den 15 Euro von Swift zu bezahlen, ich glaube, das werde ich auch nicht mitgehen, aber du kannst halt 14 Tage testen, das mache ich gerade. Und danach gibt es auch so Coupon-Codes für 2 Monate für die Hälfte. Mal gucken, ob ich das auch noch mitnehme.
Aber dann noch vielleicht eher im Winter, oder? Weil jetzt bist du ja auch schon draußen viel unterwegs.
Ja, heute hat geregnet, deswegen da. Sie ist angeboten. Ja, aber stimmt, klar, Sommer. Man kann ja auch Swift pausieren, ne?
Du kannst ja klar, habe ich dir schon oft genug gesagt.
Wusste ich gar nicht.
Du Pfosten. Ja klar, das haben wir sogar schon durchgerechnet. Ich meine, ich bin ja der Meister in Sachen vergessen, aber wir haben durchgerechnet, dass du mit deinem Jahresabo irgendwie, ne, und ich mache das immer und pausiere dann zwischendurch ein paar Monate und habe deswegen, bezahle ich weniger, obwohl mir irgendwie nur 4 Monate flöten gehen und das sind dann halt einmal Sommerferien und dann die Monate drumherum.
Ja, ja.
Aber mittlerweile posiere ich das auch immer seltener. Insofern, egal. Also, vielleicht würde ein Jahresabo bei mir auch mehr Sinn machen, aber muss man mal gucken. Wer weiß, was die Zukunft bringt.
Ja.
Ja. Aber bevor wir das darüber sprechen, was die Zukunft bringt, weil das haben wir heute auch thematisch, gucken wir noch ein bisschen zurück, was so in den letzten Wochen bei uns passiert ist, was wir gemacht haben. Und das waren eigentlich, also zumindest wenn ich hier so meine Checkliste angucke, vorwiegend fast ausschließlich erfreuliche Dinge. Und Sachen, wo man auch mit, ich sag mal, ohne Erwartungen etwas reingehen, das stimmt ja meistens nicht, ne? Meistens hat man ja doch irgendwie eine Erwartung, aber es waren jetzt keine negativen Überraschungen dabei und das finde ich immer sehr, sehr schön. Vielleicht als ersten Programmpunkt, was wir hier haben, ich muss jetzt mal kurz hier, wo ist denn, sollen wir mal hier einen Marker setzen. Cycling World Düsseldorf, wir haben ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir da hinfahren werden, wollten nochmal vorher aufnehmen, das ist dann aber bei uns beiden aus irgendwelchen Gründen, die ich auch gar nicht mehr weiß, nicht geklappt, hat nicht mehr geklappt und deswegen ja, jetzt eine kurze Nachlese oder kurze oder lange Nachlese, wie auch immer. Wenn du die Cycling World mit drei Adjektiven beschreiben würdest, was würdest du sagen?
Voll. Mhm. interessant. Mhm. Und gut riechend.
Gut riechend? Das, damit meinst, kannst du doch nur mich meinen, du charmanter Mensch, du.
Gut riechen. Ich fand die Gastronomie-Sachen, die es da gab, ganz, ganz gut. Also mhm. Die Fressbuden und so. Gefühl mir gut.
Gut riechen. Ich möchte nur wissen, bei wie viel Nachlesen der Cycling World, also in schriftlicher Form, gesprochener Form, in Videoform oder so, das Gastroangebot besonders hervorgehoben wird. Vielleicht machen wir uns damit einmalig.
Ja. Es sind halt diese typischen Foodtrucks und ähnliches, ja. Aber das ist doch, also kam bei mir zumindest gut an.
Was haben wir denn nochmal gegessen? Das waren noch diese komischen Taco-Dinger, ne?
Ja, genau, Tacos. Ja. Dann hatte ich noch einen Muffin und der war auch
zu. Muffin hast du ja sich noch gegönnt.
Ja, ja, der eben noch.
Wo war ich denn da? Heimlich noch
Muffin geholt. Gerade ein Gespräch mit so einem Rahmenbauer.
Ach so, ja, da hast du mir einen Muffin geholt. Dann hatte ich euch mal Muffin. Wo war mein Muffin denn?
Ja. Den habe ich, den hatte ich auch gegessen. Den
hast du auch gegessen. Ja, sehr gut. Naja, dann weiß ich ja wenigstens, dass er nicht doch da noch leider liegt und schlecht geworden ist. Dann ist ja alles in Ordnung. Ja,
keine Sorgen machen.
Nee, wir lassen nichts umkommen hier. Meine Adjektive, ich habe gerade auch, weil ist halt immer dumm, eine Frage zu stellen, wenn man sich selber keine Antwort dann weiß. Also ich würde so sagen, groß geworden, also erwachsen geworden, also so, oder volljährig, oder zumindest der Pubertät erwachsen, entwachsen.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist für mich so das Entscheidende. Gut riechend. Ich fand nette Menschen. Also ich habe fast ausschließlich nette Menschen getroffen.
Ja, das auch.
Und ja, also auch das muss man ja vielleicht so zur, wie sagt man hier so, transparent Gründen sagen. Wir waren eingeladen, ich war von Freitagabend schon da. Du bist Samstag danach gekommen, das heißt, ich durfte auch die Nacht über auf Kosten der Messe in einem Hotel übernachten, das muss man vielleicht auch dann dazu sagen an der Stelle. Und das hat auch alles wunderbar, die Organisation, da möchte ich mich auch wirklich nochmal bedanken. Das hat auch alles wunderbar geklappt, war ganz toll und man hatte einen Ansprechpartner, den man jederzeit irgendwie da kontaktieren kann und so. Und das war auch alles, also well organized ist vielleicht jetzt, klingt blöd, aber das ist halt auch, erlebt man auch anders irgendwo. Und ich fand auch, dass man hat Menschen, die man vorher nur flüchtig durch das, wie sagt man das, in der virtuellen Welt kannte? Ja doch, kannte. Ja. Hat man da vielleicht noch mal in Natura getroffen. Und da haben sich auch wirklich positive Eindrücke nochmal sehr, sehr bestätigt und es hat auch mich gefreut, alte Menschen sowohl jetzt aus diesem Podcast-Blog blabla Universum als auch so aus dem beruflichen, das ist bei mir immer auch noch ein Aspekt des Ganzen, ne? Man trifft Leute, mit denen man früher mal irgendwo, irgendwann in irgendeiner Firma zusammengearbeitet hat und trifft sich dann auf einmal 10 Jahre später dann auf so einer Messe wieder und freut sich einfach sehr. Das ist für mich auch immer noch ein großer Aspekt des Ganzen. Ja, das sind so meine. Vielleicht erzählen wir so ein bisschen chronologisch, wie es war. Also und dann vielleicht unsere beiden Highlights oder 2, 3 Messe-Highlights, die wir gesehen haben. Ich bin am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad angereist, habe lustigerweise, ich habe es ja nicht so mit Namen, deswegen möchte ich mich jetzt auch bei allen, die da waren und auch in dieser Blogger-Lounge zusammen waren und deren Namen nicht vergessen habe, beziehungsweise gar nicht wusste, entschuldigen, habe eine Dame schon auf der Anreise getroffen. Also so, was heißt getroffen? Sie saß am Wegesrand irgendwo im Niemandsland zwischen Dormagen und Flehe Saß auf der Bank und sah so ausgestattet aus. Da dachte ich schon so, hä, bei dem Wetter jetzt.
Szenetypische Kleidung.
Ja, szenetypische Taschen auch am Fahrrad. Das war so eher, wer achtet denn bei Frauen auf die Kleidung, wenn sie da noch Fahrradtaschen am Fahrrad haben? Da gucke ich natürlich auf die Taschen, gar keine Frage. Also völlig egal, Geschlecht der Person, alles völlig egal, was sie da für Taschen hat. Dort irgendwo im Niemandsland gesehen und dieser Ort, wo sie saß, war für mich auch noch eine ganz große Kindheitserinnerung, weil ich wohnte da gar nicht so weit weg von Fett und da hatte sich mal jemand verbrannt.
Also, wie verbrannt? Also, okay, ja. Spontane Selbstverbrennung.
Ja, Unschönung. Ja, genau.
Okay.
Nee, ich glaube nicht spontan, das war, glaube ich, geplant, aber deswegen war das so ein ganz gruseliger Ort für mich, so als Kind.
Ja.
Und da saß so eine Bikepackerin und dann dachte ich, willst du jetzt sollst du mal fragen, ob alles okay ist, ob du helfen sollst, aber die wirkte so irgendwie, alles okay, guckt in ihr Handy und ja, kann ich weiterfahren. Und bin dann da angekommen und wie das ja immer bei so Veranstaltungen ist, wo du so eine Art Timetable hast, ne, hierhin, dorthin, da was machen, da was machen, da war immer total, also ohne dass es richtig hektisch war, aber man war immer so in Aktion. Bin ich zur Messe gefahren, hab da Unterlagen abgeholt, ins Hotel eingecheckt, vom Hotel aus dann in den Radklamotten zur Bahn gelaufen, mit der Bahn zur schicken Mütze. Wer die schicke Mütze noch nicht kennt, also das ist eigentlich hier so in der, ich sag mal im Rheinland ein Inbegriff, ein Fahrradgeschäft in Düsseldorf, die uns da ein bisschen mal bestreut haben, wo ein Ride losging, also wo wir Leihräder hatten und dann da auf die Leihräder gestiegen sind und mit einem Scout von der schicken Mütze eine Runde gedreht haben. Ja, dann also in meinen normalen Fahrradklamotten, in denen ich morgens im Regen von Köln nach Düsseldorf gefahren bin, dann in die Bahn zur schicken Mütze rüber, dort dann auf eine große Backroad. Ich hatte ja so ein ganz kleines, also ich habe es nicht geglaubt, aber ich hatte so ein bisschen Resthoffnung, dass da vielleicht so ein Fast Forward steht. Aber
das war noch ja, die alten Modelle.
Ja, es war auch ein bisschen naiv. Also muss man ja auch zugeben. Und habe mich dann auf den Backroad gesetzt. Muss man sagen, passt mir nicht. Also es ist einfach von der Geometrie her für mich komplett ungeeignet, obwohl es meine Größe war. Ist ja auch immer schön zu wissen, was einem nicht passt. Die Dorsch-Brüder, Dorsch-Zwillinge, die Faradio-Menschen, also ich rede immer noch von den gleichen, waren auch da, die kannte ich ja. Wirklich wie immer sehr, sehr nett und für ein Gespräch offen. Und dann haben wir gequatscht während der Fahrt. Die hatten von Aubert diese neuen Urban Bikes bekommen. Und ja, dann sind wir zur Messe gefahren. Dann gab es da ein Mittagessen. Und dann noch eine kurze Unterhaltung mit dem Veranstalter. Dort traf ich dann, um jetzt noch Menschen, die hier aus dem ganzen Rennrad-Gravel-Kosmos vielleicht bekannt sind, Blog-Podcaster, den Pascal Kurschild. Ich weiß den Namen immer nicht so genau. Pascal auf jeden Fall von Meta-Gravel, Gravel, der mit dem Biking Tom mal einen Podcast auch zusammen gemacht hat. Der Biking Tom war da. Dann traf ich Regine von Regines Radsalon. Das war auch sehr schön, dass man sich mal so in Natura gesehen hat, die mit einem Freund, dessen Namen ich nicht mehr weiß, aber sehr freundlicher Mensch, da war. Hm. Und dann noch ganz viele andere, denen ich nichts zuhören konnte, außer noch, das fand ich auch sehr schön, weiß ich gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, hilf mir doch mal schnell, Sandra, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt was nichts Falsches. Das ist sehr schön, muss ich kurz Zwischeneinschub machen. Ich habe mal vor Ewigkeiten vor längerem mir mal so ein paar Dokus über Badlands angeguckt, weil mich das Rennen sehr interessiert hat.
Ja.
Und dann habe ich weiß nicht, wie es dir geht, machst du das auch, dass du dir, wenn du so ein Rennen fährst oder so und es gibt so Dokus vor, die dir alles reinziehst, also alles rein, was irgendwie geht und...
Ja, klar.
Ja, gut. Ich denke manchmal, ich bin alleine damit, aber ich... Okay, wir sind zu zweit, wir können schon eine Selbsthilfegruppe gründen. Und bei Badlands gibt es halt extrem viele Dokus, also auch extrem professionell gemachte und gute, aber was ich immer schwierig finde oder weiß nicht, ob das mir nur auffällt oder ob das mein Empfinden des Ganzen ist, es ist immer, geht immer darum, dass es so das Schwerste, das Krasseste, das Größte, das Schwierigste und boah, so gerade noch zu schaffen und dass ich das überhaupt überlebt habe, ist ein Wunder und so. Und ich merke auch vorwiegend, wenn man, also es gibt solche Dokus, ich behaupte zu 90% von Männern, also außer Miss Wilcox und besagte Sandra, von der ich auch nicht viel gesehen habe, aber dieses Video dazu, kannte ich eigentlich nix oder kaum was. Was aber vielleicht daran liegt, dass ich mich damit zu wenig beschäftige. Und die Sandra hatte ein Video vom Badlands und hat in zwei Episoden sozusagen ihr Badlands beschrieben. Und danach hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich das vielleicht auch könnte. Also weißt du, nicht so, das ist das Schwerste, was es gibt, das ist das Krasseste und bla bla bla, ne? Sondern eher so nach dem Motto, ja, das ist jetzt hier schon steil, aber das geht schon irgendwie und ja, das ist zu packen und Three Peaks war ein bisschen schwieriger, das war auch technisch anspruchsvoll und ich fand das einfach so erfrischend, dass man mal nicht nur um die Ohren gehauen bekommt, wie krass das ist und so und weiter und so fort.
Ist ja oft ein männlicher Anspruch, dass es besonders hart
ist. Ja, genau, das muss man ja so sagen. Und deswegen auch, das ging mir auch so bei, beim Candy Bee, dass ich vorher mal kurz so einen kleinen Kontakt zu Takeshi Fährt Rad, ich weiß ihren richtigen Namen leider nicht mehr, aber jeder, der irgendwie mit ein bisschen Fahrradfahren und Langstreckefahren zu tun hat, weiß, wer gemeint ist. Die auch, von der habe ich mehrere Artikel dann auch gelesen, auch unter anderem über dem Candy Bee und da war es auch immer so nach, dass dieses nicht theorisieren müssen von solchen Dingen, das scheint mir eine durchaus sehr weibliche Qualität zu sein. Und ja. Also lest mir Artikel von Frauen und guckt mir Videos von Frauen, das kann euch nur anspornen. Und das war das Schöne, dass ich die Sandra da das erste Mal getroffen habe und ich wusste, dass sie das ist, durch eine persönliche Verbindung, die es da auch gibt, so über eine Ecke. Und ja, das hat sie, glaube ich, auch sehr gefreut, dass ich das mal so verbalisiert habe, was ich da gedacht habe. Und ja, die war noch da. Und dann hat ganz viele andere. Ne, Namen werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch alle kennen. Müsste mal gucken, ob es da irgendwie noch ein Programm gibt, die mir jetzt nicht bekannt waren, was aber auch nicht schlimm ist. Ja, und dann, was haben wir dann gemacht? Genau, dann sind wir nochmal kurz zum Hotel zurück. Was habe ich denn dann gemacht? Was habe ich Freitagabend gemacht?
Party.
Ja, nee, wir sind, genau, dann habe ich noch einen ehemaligen Kollegen von Bike Components getroffen, der uns schnell zum Hotel zurückgefahren hat, die Fahrradio-Männer und mich. Das war sehr, sehr nett. Lieben Gruß an Sergej und Dankeschön nochmal, weil es fing total an zu regnen. Und dann sind wir von da aus kurz Dusche sauber machen, weil ich war ja seit morgens noch in den dreckigen Klamotten unterwegs. Dusche sauber machen, normale Klamotten und dann wieder zur Messe zurück, was jetzt auch eine Entfernung von so 4-5 Kilometern war mit der Straßenbahn nur, also das war auch super. Boah, und dann habe ich mich da mal so ein bisschen umgetrieben, so geguckt, wo am nächsten Tag dann die Bühne ist, weil wir hatten ja auch einen halbstündigen Slot, den wir gefüllt haben. Mit den ersten Veranstaltern gesprochen, Leute, die man kennt, von Gunnar Fehlau, vom Candy Bee auch, bis zu ehemaligen Arbeitskollegen, alles so mitgenommen. Und dann, ja, wie du es eben schon gesagt hast, ne, hat man von der Familie frei, ist in einem Hotel, kann ins Bett gehen, wann man will, aufstehen, wann man will. Alle, wie nennt man das, was das so ein Pferd hat? Zügel? Nee, alle.
Ja, doch, eigentlich Zügel in der Hand.
Ne? Oder? Aber das meine ich, glaube ich, nicht. Also alle Bänder abgeworfen, rein ins Partygetümmel und um 8:30 im Bett liegen.
Oh, so platt gewesen.
Ja, oder 9, ich weiß nicht mehr. Ja, ich war echt platt einfach. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann, was nützt nichts? Also eine Party vom Zaun brechen. Oftmals sind ja die Partys, die man nicht erwartet, die besten. Aber eine Party, wenn man nicht gerade die Kräfte dazu hat, irgendwie vom Zaun zu brechen, sagt man das? Vom Zaun oder vom ja, irgendwann auf Teufel komm raus, es jetzt zu erzwingen zu wollen, bin ich nach Hause, habe ich schlafen gelegt. War super. Am nächsten Morgen 7 Uhr am Frühstück gestanden, wie es sich gehört. Nett mit dem Pascal noch zusammen gefrühstückt. Und dann haben wir uns ja auch schon fast getroffen, ne?
Genau, Samstag mittags so um den Dreh, ne?
Genau.
Oder?
Ja, und dann haben wir noch uns ein paar Sachen angeguckt. Ich habe noch einen Talk gehört am Freitag, fällt mir ein, so über die Branche, wie es ihr geht und so weiter mit netten Menschen. Und dann haben wir uns da weiter Sachen angeguckt. Dann haben wir uns auch den Vortrag von der Regine angehört, der auch als Podcast veröffentlicht wird. Den kann ich wirklich den und das dazugehörige Fahrstil-Magazin nur empfehlen. Sie hat, vielleicht kannst du das mal beschreiben, damit ich einen Schluck trinken kann, was die Regine gemacht hat. Kriegst du das zusammen?
Ich überlege gerade. Sie hatte da sie hat ja einen Artikel quasi verfasst für das Fahrstil-Magazin. Und Thema war
Podcast-Landschaft Fahrrad Deutschland.
Genau.
Ja.
Richtig.
Und hat da ich musste nie eine Bachelorarbeit schreiben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Bachelorarbeitsniveau fast hatte. Also ja, zumindest an Infos, die sie zusammengetragen hat.
Genau.
An Fragen, die sie gestellt hat und an Aufarbeitung und so, also da habe ich wirklich, ich habe es ihr dort persönlich gesagt, aber das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, wirklich, wirklich, wirklich meine größte Hochachtung aussprechen.
Also ich weiß nicht, was sie für einen Beruf ausübt, aber ich würde einfach mal tippen, dass sie da irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund hat.
Ich glaube, es geht eher in Richtung Programmierarbeit, aber nicht.
Okay. Ist ja auch so analytisch.
Ja, also das war wirklich also formidable und ich kann euch das, wer da ein bisschen Interesse an hat, an so Podcast, Geschichte vielleicht auch, Fastly-Magazin ist da sicherlich eine gute Adresse. Ja, und da haben wir eine halbe Stunde zugehört. Danach haben wir eine halbe Stunde mit weniger wissenschaftlichem Zeugs füllen können.
Ja, genau.
Das Fahrradio hat einen Live-Slot gehabt. Ein Markus, ich habe von dem Markus morgens etwas gehört zum Fahrradfahren in Schottland. Fand ich auch ein Thema, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Aber ich fand einfach schön, mit welcher, wie soll man sagen, Engagement er darüber geredet hat und Bilder gezeigt hat und so. Also ich bin bald in Schottland, da werde ich ihn vorher mit Sicherheit nochmal fragen, wo es sich lohnt hinzufahren. Dann ja, hatten wir noch einzelne Gespräche an einzelnen Ständen. Das würde ich vielleicht gleich dann mal sagen, wenn wir sagen, unsere Highlights, was uns da besonders gefallen hat. Und dann hieß es auch, sich schon wieder zu trennen, ne?
Ja, genau. Ja.
Also ich bin dann auch wieder mit dem Fahrrad am Samstagabend zurückgefahren oder Samstag spät Nachmittag. Das war ganz lustig. Es gab ja so einen bewachten Fahrradparkplatz.
Mhm.
Und ich habe mich dann noch von vielen Freunden verabschiedet, ne, die ich so kannte vom BC Bike Components früher. Und so bin dann zum Parkplatz und dann meinte ich so, ich müsste mal an meine Taschen ran, weil du könntest die Taschen dran lassen. Also ich hatte wirklich mein komplettes Zeug am Fahrrad dran, außer jetzt den Computer, den hatte ich noch im Rucksack. Und dann meinte ich, also ich bräuchte mal meine Taschen, ich muss mir Sachen rausholen zum Umziehen. Und dann meinte wirklich einer war ein älterer Herr und das andere eine junge Dame, ach, sie können sich auch hier umziehen.
Auf dem bewachten
Park. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob sie wissen, was sie mir gerade angeboten haben. Ich werde mich einfach auch komplett nackt ausziehen.
Liegend zwischen den Fahrrädern. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber
und auch da, ein komisches also, Bild. Es war wirklich ein so herzliches und schönes gemeinsames Lachen dann, weil damit hatten wir jetzt nicht gerechnet. Aber auch da muss ich sagen, da gab es halt für so eine Messe extrem viele große Toiletten, wo man sich entspannt drin umziehen konnte. Ich natürlich immer meine Paranoia, dass ich irgendwas da drin liegen lasse. Hab aber nichts vergessen. Ja, und bin dann meine Strecke von Düsseldorf, vom Düsseldorfer Norden in die Kölner Mitte wieder zurückgefahren. Und Sonntag war ich nochmal da? Nee, ich bin nicht mehr hingefahren, ich war einfach zu platt. Also es war auch einfach, wie immer bei solchen Messen, so die Eindrücke so viel und ich bekomme dann auch immer irgendwie irgendwann mal so ein Social
Overload.
Overload, ja, genau. Ja, stimmt. Also genau das war's. Ja. Und hab dann natürlich verpasst, es gab am Samstagabend noch ein Abendessen und am Sonntag die große Verkündigung dann, dass nächstes Jahr natürlich die Cycling World wieder in Düsseldorf stattfinden wird und auch eine Cycling World in New York.
In New York?
Hast du das nicht mitgekriegt?
Nee.
Ach komm.
Das ist ja heavy.
Ich sag mal, in welcher
Düsseldorf, Berlin, aber jetzt New York ist ja echt mal eine ganz andere.
Aber ich hab dir doch schon unsere Einladung zugeschickt. Hast du dir noch nicht Urlaub gebucht?
Das wäre natürlich krass.
Ja. Also Cycling World New York. Wir müssten nur durchgeben, wann wir fliegen können von den 5 Tagen. Ne? Und dann fliegen wir nach New York. Nein, das ist natürlich nicht der Fall.
Ah, schade.
Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht.
Ist das jetzt ein Aprilscherz? Also echt New York?
Nein,
also,
ja, das ist wahr. Das ist kein Aprilscherz. Das wurde noch während der Messe dort bekannt gegeben, dass du es nicht mitgekriegt hast. Ich dachte, ich bräuchte dir das gar nicht sagen, weil das ja überall zu lesen war.
Nee, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Also ich finde es jetzt gerade immer noch ein bisschen heavy.
Gibt es eine Veranstaltung. Ich glaube, das ist irgendein Rennen oder so eine Gravel-Veranstaltung. Irgendeine Veranstaltung gibt es da und da wird das angegliedert dann.
Mhm.
Es müssten sich da schon viele, oder es haben sich wohl schon viele Veranstalter positiv geäußert, dass sie es mittragen können. Und warum nicht? Also, ne, als europäische Brand, wenn man da irgendwie einen Klassenausflug hinmachen kann. Hab schon Dümmeres gehört.
Also, ja, klar. Also, wenn man die Möglichkeit hat und das irgendwie auch finanziert und organisiert kriegt, klar.
Ja. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir hinfliegen werden. Hätte ich auch fast, glaube ich, ein Problem mit meinem ökologischen Gewissen, für eine Messe nach Amerika zu fahren für irgendwie 4-5 Tage.
Ja, das müsste man schon mit irgendwas verbinden, irgendwie einen längeren Aufenthalt.
Ja. Ich muss auch kurz husten. Aber ja, genau, das wurde auch noch verkündet und ja, also mehr gibt's jetzt in dem Moment gar nicht zu sagen. Nette Menschen getroffen, fast ausschließlich positive Bilder wurden bestätigt. Gibt es noch was, bevor wir jetzt mal zu so konkreten Sachen kommen vielleicht? Was ich vergessen habe. Die Hallen waren gut gefüllt, hast du eben auch schon gesagt.
Genau, dann gab es ja nur diesen Außenbereich mit dem, wo man Fahrräder Probe fahren konnte, und das war ja auch echt gut besucht, ne?
Ja.
Also wir sind ja irgendwie über diese Strecke gelaufen, wo die da Test gefahren sind, unerlaubterweise. Also ja. Wir waren da unerlaubterweise.
Ja, ganz illegal.
Aber gut.
Ja, das Einzige, was, und das werde ich auch noch den Veranstalter schreiben, wir wurden auch dezidiert darum gebeten, Feedback zu geben und auch vor allen Dingen Schlechtes, weil dann kann man sich ja nur verbessern. Was wir nicht gut fanden. Ich fand es ein bisschen schade, und das ist aber, glaube ich, ein allgemeines Problem, und das kann man der Messe gar nicht anlasten, und das kann man vielleicht auch der Fahrradbranche doch ein bisschen anlasten. Es wird, finde ich, dieser Altersbereich von Kindern zwischen so wie unsere Töchter jetzt sind, so 7, 8 bis, sagen wir mal so 13, 14, 15, der wird massiv vernachlässigt. Also da gibt's nichts für. Oder gibt's nur wenig. Nee,
das sind so 4-5-Jährige, dafür ist ein bisschen was, ne?
Genau. Und es durfte auch auf die Testräder, also ich habe dann am Tag vorher extra gefragt, es gab so eine ganz kleine Ecke, ich weiß gar nicht, ob wir da zusammen waren, da gab es so einen Pucki-Parcours, also Pucki-Räder, aber das wäre jetzt ehrlich gesagt wahrscheinlich für unsere Töchter, deine ist, glaube ich, 9 und meine 8. Das wäre das wäre nichts mehr gewesen. Nee. Und die normalen Erwachsenenräder bekam man erst ab 14, was ja auch seine Berechtigung in irgendeiner Art und Weise hat. Aber meine Tochter ist jetzt mit 8 schon fast so groß wie manche erwachsene Frau. Also ne, die hätte da auch auf vielen Rädern fahren können.
Mhm.
Nein, nicht ganz wie eine erwachsene Frau, aber schon relativ groß. Ja, also das finde ich ein bisschen schade, aber das ist, glaube ich, so ein allgemeines, fast schon gesellschaftliches, wenn nicht Fahrradbranchenproblem, dass diese Altersklasse da in der Mitte so ein bisschen vernachlässigt wird, habe ich den Eindruck. Oder zumindest bei solchen Messen als nicht relevant betrachtet wird. Weil ich hatte jetzt auch keine großen Argumente, meine Tochter davon zu überzeugen, am Sonntag nochmal mit mir dahin zu fahren. Weil ich konnte ihr einen Pucki-Parcours zeigen, wo sie mich einfach angeguckt hat und nach dem Motto, was soll ich denn da? Und sonst nichts, außer die von dir wirklich hochgelobten Fressstände.
ja, das ist wirklich ein Bereich, da wundert man sich so ein bisschen, ne, dass man das so komplett unberücksichtigt lässt.
Aber das finde ich, das ist doch so, ne, auch bei Filmen habe ich manchmal den Eindruck, dass, ja, aber vielleicht, nee, da kann ich mich, glaube ich, nicht qualifiziert genug äußern. Aber gerade in der Fahrradbranche finde ich, dass diese Altersklasse nicht unbedingt so abgeholt wird, wie sie abgeholt werden könnte. Ich habe einen Stand gesehen, wo es so ein bisschen Kinderrennräder gab. Das wäre vielleicht nochmal was interessant gewesen, aber ja, muss mal gucken. Also das werde ich da auf jeden Fall mal so zurückmelden und da mal sehen, was man da machen kann. Oder was ne, vielleicht ist das auch, dass die Aussteller da mal aktiv angesprochen werden müssen, in der Hinsicht mal was zu tun. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir ein bisschen zu, was wir gesehen haben an Produkten und was uns gefallen hat. Ich muss sagen, was mir nicht gefallen hat, kann ich eigentlich nichts sagen, weil ich habe eigentlich fast ausschließlich Sachen gesehen, die ich gut fand. Oder vielleicht hatte ich einfach zu wenig Zeit, die anderen Sachen zu finden und zu sehen. Eine Sache möchte ich noch anmerken. Ich weiß nicht, offensichtlich kriegst du ja nichts mehr mit im Leben. Ich bekam hinterher ein Bild zugespielt, wo wir beide auf der Bühne saßen und gepodcastet haben.
Okay.
Wo von dem Thorsten Frank, über den wir uns noch unterhalten haben, ob wir den wohl irgendwie reinlaufen.
Der saß da?
Der saß, während wir den Podcast gemacht haben, im Publikum und hat, lass mich nicht falsch sagen, Porridge gegessen. Habe ich nicht mitbekommen.
Ich bin erstaunt.
ich auch. Aber in seinem Instagram-Feed habe ich das gesehen und ich dachte so, warum hast du nichts gesagt? Aber offensichtlich haben wir es beide nicht. Also ich dachte, er hätte mir, also ich habe dich hinterher auch nicht mehr drauf angesprochen, nachdem ich das Bild gesehen habe, weil ich es einfach vergessen habe. Aber das Lustige ist halt, wir haben kurz vorher noch drüber, oder was heißt kurz vorher, aber am Vormittag darüber gesprochen, ob wir dem wohl auch mal irgendwo über den Weg laufen, weil ich wollte nämlich noch zwei Sachen fragen, die ich jetzt nicht mehr weiß, die ich mir aber extra gemerkt hatte. Aber so ist das auch. Also wenn ihr uns mal irgendwo seht bei solchen Veranstaltungen, dann sprecht uns bitte an, weil es könnte immer sein, dass wir euch was fragen möchten.
Genau.
Ne? Also auf gar keinen Fall einfach an uns vorbeigehen. Obwohl ich bin einmal an einem Menschen vorbeigegangen, den ich nicht so mochte und habe dann auch nichts gesagt, muss ich zugeben. Nun ja, Kommen wir zu Produkten, die wir gesehen haben, die uns interessiert haben, die wir gut fanden. Und da machen wir einfach mal abwechselnd. Also wie jeder, ich glaube, du hast zwei Sachen, würde ich tippen.
Zwei auf jeden Fall.
Ja, dann machen wir mal abwechselnd. Oder schießt du mal los einfach.
Also ich habe ja so ein Rad von Mason Cycles aus England. Kommt das aus England eigentlich? Ja, auf jeden Fall Great Britain. Die waren ja auch da vor Ort und das war so ein bisschen mit so einem lachenden und mit einem weinenden Auge, weil zum einen finde ich die Räder sehr schön, vor allen Dingen die Lackierung, die Farben, also die haben ja auch so ein Orange für so einen Gravel-Rahmen und aber auch so einen Grünton und das sah schon ziemlich geil aus. Also hat mir super gefallen. Ja, und weinendes Auge, weil die muss man ja alle mittlerweile wegen Brexit, muss man noch so eine Strafsteuer bezahlen, Einflusssteuer. Und das macht das Ganze dann doch wieder recht unattraktiv.
Meine Frage dazu, weil ich weiß es einfach nicht. Wenn wir jetzt mal den Bereich der Legalität verlassen würden, einfach so. Bestünde denn jetzt, wenn du nach England fährst, du setzt dich in dein Auto, fährst nach London, holst den Rahmen da ab und legst den hinten auf die Rückbank und führst den dann in Deutschland wieder ein. Wäre das eine könnte man das in Erwägung ziehen?
Tja, gute Frage. Ich kenne mich da nicht so aus, wie genau dann die Kontrolleure sind, ob die sowas checken. Also klar, wenn der Rahmenfabrik neu aussieht und da sind keine weiteren Teile dran, da werden die bestimmt skeptisch. Ich frage mich nur, wie das so ist, wenn man da jetzt so ein Komplettrad hat und dann vielleicht auch vor Ort in Great Britain damit mal eine Runde gedreht ist durch die Pampa, so dass das so ein bisschen used aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht doch wieder mit über die Grenze geht, ohne großartige Nachfragen.
Ich hätte es jetzt eher so wie klassisch früher, ne, hinterm Kindersitz versteckt oder so.
Ja.
Also weiß ich nicht, vielleicht wenn einer der Hörerinnen und Hörer davon Bescheid weiß oder sowas schon mal gehört hat, dann gerne mal melden. Also nicht, dass ich jetzt irgendjemand zur Illegalität anstiften würde, ich weiß es nun einfach überhaupt nicht, also das ist mir unbekannt.
Und wäre auf jeden Fall billiger, da hinzufahren und das abzuholen, als jetzt irgendwie, ja gut, kommt natürlich auch auf den Komplettpreis an von dem Rad. Aber ich meine, so ein Drittel muss man da schon drauf rechnen.
Ja, dann ist es wirklich in großen Teilen uninteressant, das stimmt schon. Also ich weiß noch nicht, letztens habe ich von einem Fahrer mir nochmal Sachen angeguckt, ne, die Norweger, die aber dann den Preis in Deutschland, also in Euro schon ausweisen und ich glaube, da muss man keine Steuern mehr bezahlen. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist ja auch, Norwegen ist ja nochmal anders EU irgendwie, also so komisch EU.
Ja, da gibt es so ein paar Sonderregelungen.
Ja, also da weiß ich ehrlich gesagt nicht so gut Bescheid. Aber ja, das ist natürlich, wie du sagst, dann ein Dealbreaker. Nicht ein Dealbreaker, aber das muss man einfach im Hinterkopf haben, dass das ein signifikanter Posten sein kann, der dann noch auf einen zukommt.
Aber sehen sehr, sehr gut aus, Hilda.
Ja, das fand ich auch schon schick. Also die hatten ja eins ja so ein Hardcore, also so ein Mega-Gravel oder wie man das nennen mag, dann so ein richtig fettes Ding. Das wird mir auch gefallen. Ich glaube, ich könnte es nicht fahren, im Sinne von fehlen mir die Skills zu und auch nicht, also kann ich glaube ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm, aber was war auf jeden Fall schön anzusehen und ich kann mir vorstellen, wer damit umgehen kann, der wird an dem Rad sehr, sehr viel Spaß haben. Also wenn man das, wenn man auf dem Terrain unterwegs ist, wenn man dieses Rad auf dem Terrain bewegt, wo es für gemacht ist, ne, das ist ja auch immer noch so ein Ding. Also wenn ich jetzt mit so einem Rad irgendwo, keine Ahnung, hier in rund um Köln durch die Wälder fährst, ne, dann macht das ja auch wenig Spaß, muss man ja auch sagen. Also weder dem Rad noch mir.
Ich denke, da kriegst du überall mit Spaß.
Ja.
Wo es ein paar Feldwege gibt. Also mit Mega Gravel meinst du jetzt die, wo du ziemlich breite Reifen
hast? Ja, das waren doch, glaube ich, 50 Millimeter Reifen oder sowas. Also ich eher so in so einem Atlas Mountain Race oder sowas sehen würde, wenn überhaupt. Also jetzt so ein bisschen Schlamm fahren, das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denke ich einfach.
Da geht der Trend ja schon wieder zum Mountainbike.
Ja, die Grenzen sind ja eh nicht trennscharf. Also ne, ob du jetzt ein Mountainbike hast oder ein Cross-Country-Bike oder was auch immer. Also ich sage ja eh, das sind alles nur noch Fahrräder.
Da könnte der Thorsten Frank jetzt was zu sagen.
Ja, wenn er uns im Publikum nicht mal so, wenn er uns mal angesprochen hätte. Wie war das nochmal? Wer war das? Der hier, ganz ein griechischer Feldherr, der immer gesagt hat, und ich möchte noch anmerken, dass wir Karthago zerstören müssen. So sollten wir das als Spruch hier immer hinten einführen. Die Mason Bikes haben dir gefallen. Was hat dir noch gefallen?
Von Sun Maschinenbau, also diese Narbenhersteller. Mhm. Die bringen ja im Laufe des Jahres so einen neuen Scheinwerfer heraus. Da hatte ich schon vorher von gehört. Also der hat dann auch Ladeelektronik und Fernlichtfunktion und auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass man den Scheinwerfer nachts betreiben kann. Also betreiben im Sinne von Weg ausleuchten und zeitgleich noch ein Endgerät laden. Weil das schaffen nämlich die meisten anderen vergleichbaren Geräte nicht. Also da geht dann immer nur eins von beiden. Und das hatten die da halt in der Ausstellung. Ich habe mir das einfach mal zeigen lassen und das fand ich schon echt interessant.
Da muss ich jetzt sagen, habe ich nicht ganz verstanden, im Sinne von, ich glaube, ich hatte das bei der Veranstaltung anders verstanden, aber das war auch laut und bei Lautstärke und so habe ich mit dem Hören ja eh ein Problem. War das, also die sind aber nicht der Lampenhersteller, sondern die sind der Dynamo-Hersteller, oder? Oder war das jetzt der Lampenhersteller, bei dem wir waren?
Also bekannt sind die eigentlich für die Dynamos,
okay,
also
gut.
Natürlich recht, aber es gibt auch Scheinwerfer von Sun, also diesen Edellux, den gibt es ja schon lange. Okay.
Ah, jetzt wird bei mir einiges deutlich klarer. Also eigentlich war gar nicht dein Dynamo das Ausstellungsstück, sondern die Lampe.
Ja.
Ah, das genau. Habe ich im Moment überhaupt nicht verstanden. Du hattest mit denen gesprochen, während ich bei Vittoria mich darüber unterhalten habe, wie Vittoria Reifen von Huckles-Felgen springen können.
Ja, genau, du warst da nebenan irgendwo beim Stand. Ja.
Also ich war in Mission unterwegs. Ja genau, also klang für mich jetzt nicht nach Raketenkunst, dass das sowas Verwunderliches ist, aber als du mir erklärt hast, das gibt's so gar nicht sonst und so, dass du ausleuchtest und lädst, war ich dann doch beeindruckt. Also in dem Maße, in dem man mich mit so etwas beeindrucken kann. Ich bin ja immer noch, also ich würde mich einfach schwer tun, also nochmal extra ein Laufrad mit Dynamo zu kaufen, nur für die paar Male, wo ich im Dunkeln fahre, das wäre für mich halt völlig mit Kanonen auf Spatzen geschossen und deswegen das holt mich sowas nicht so sehr ab, aber ich kann verstehen, wenn Leute davon begeistert sind und so etwas brauchen und sowas haben möchten. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal irgendwie sowas wie ein größeres Rennen fahren würde, so angenommen, mir würde morgen eine Fee 2 Monate Zeit, ein halbes Jahr Zeit zur Vorbereitung und ein unendlich großes Budget geben und würde sagen, hiermit kannst du das Transcontinental fahren, dann würde sowas natürlich auch angeschafft werden, glaube ich, aber so vorher.
Ja, der ist schon eine sehr spitze Zielgruppe, das stimmt schon. Aber das Produkt, das macht echt einen guten Eindruck. Also das Einzige ist das Design, da gehe ich irgendwie nicht so ganz mit. Das sieht so ein bisschen
altbacken aus. Bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das ist für diese Nische und für die Leute, die es brauchen, wirklich dann genau das Richtige und auch wirklich ausgreift genau das Richtige. Aber ich bewundere das, dass die es schaffen, in dieser kleinen Nische so zu überleben oder sich so gut zu positionieren, dass das nie ein Problem ist. Also
ja, die haben halt einen super Ruf bei den Namen Dynamos, ne? Also
ja, ja.
Es gibt Konkurrenzprodukte, klar, auch von Shimano beispielsweise, großen Herstellern also, aber die haben nicht den gleichen Ruf wie die Sun-Teile.
Ja, die werden ja auch von Laufradbauern dann gerne benutzt, ne? Weil die einfach wissen, okay, derjenige, der das Ding kauft, der weiß jetzt die 50 Euro oder 100 Euro mehr für diesen Namen Dynamo zu schätzen. Und ja, also
vor allen Dingen eine.
Hat man mehrfach, aber wollte ich noch kurz, hat man mehrfach in der Nachberichterstattung es auch bekommen, dass das so eins der Highlights war.
Ja. Und dieser klassische Nabendynamo, der sieht ja auch charakteristisch aus. Den erkennt man ja, das ist ja so ein recht bulkiges, wie so eine Kugel quasi, da wo die Narbe ist. Und die haben jetzt auch noch einen neuen Nabendynamo entwickelt. Das fand ich auch interessant. Das war noch so ein weiteres Produkt, das neu war. Der sieht nämlich sehr filigran aus. Also das ist überhaupt nicht bulkig. Das ist also wirklich fast wie so eine klassische Narbe. Und da steckt dann dieser Narbendynamo aber drin. Das finde ich auch so, super interessant. Also die haben das nochmal erheblich reduziert, so vom Volumen quasi.
Und wird der den anderen ersetzen oder ist der einfach?
Nö, ist so zusätzlich.
Okay, also kleiner, leichter.
Ja, leichter. Hier, warte mal, Gewicht 410 Gramm. Ich habe hier gerade das Prospekt von Sun in der Hand. Und der klassische wiegt 420 Gramm. Also okay,
das ist dann
Gewicht tut sich jetzt nicht so viel. Aber ja, ist halt, sieht halt eine ganze Ecke kleiner aus und ist allerdings auch vom Preis her fast doppelt so teuer.
Also. Okay, aber da frage ich mich dann, also warum? Also sieht kleiner aus, okay, das kann jetzt ein Merkmal sein, weswegen man den kaufen möchte, aber direkt dann das Doppelte? Deswegen, ich hätte jetzt erwartet, so, keine Ahnung, nur 70% des Gewichts vielleicht, für irgendwelche Gewichtsfetischisten oder so, dass das ein Argument gewesen wäre. Aber wenn er gleich schwer ist,
Ja, er kriegt wohl, ich lese das hier gerade, er kriegt wohl hier so bei 6 Volt 3 Watt, das erreicht der, dieser neue Dynamo schon bei sehr geringer Drehzahl. Und das sind wohl so Sachen, die
also willst klassischen Dynamos... Willst du damit sagen, dass ich den brauche, weil ich so langsam bin?
Ja, genau, also wenn du jetzt zum Beispiel langsam einen Berg hochfährst und das kennt man jetzt von so einem... Also ich kenne das von den normalen Nabendynamos noch, dann fängt das Licht schon irgendwann an zu flackern, weil man so langsam ist. Und dieser hier, der dürfte dann erheblich, bei erheblich geringerer Geschwindigkeit erst anfangen zu flackern.
Ah, okay. Aber du meinst das so, bin ich immer noch zu langsam für.
Nee, das müsste schon passen. Aber ja, dieser Einstiegspreis hier von 550 Euro ist natürlich schon mal eine Ansage für einen Nabendynamo.
Ja. Da bin ich bei dir. Das ist nicht einfach zu verargumentieren. Vor allen Dingen, das ist ja nur den Dynamo, ne? Da musst du ja wahrscheinlich nochmal 100 bis 150 Euro fürs Einspeichern drauflegen, wenn du es nicht selber kannst. Und,
ja,
und dann nochmal für etwa die gleiche Summe wahrscheinlich eine Felge und dann bist du halt fast im vierstelligen Bereich. Ja, 800.
Ja, aber dafür hast du halt, wenn man da irgendwie Wert drauf legt, auf diese technischen Daten, dann ist das schon interessant.
Ja, also, das waren deine zwei. Was hattest du noch? Also, du hast noch ein drittes, oder?
Hatte ich noch ein drittes?
Warte, in der Liste hier habe ich nach. Also, da war eins, das hast
du... Ach ja, genau.
Der Name ist mir zumindest völlig gänzlich unbekannt.
Ja, das war eher so ein so eine kleinere Sache. Und zwar Kobex, das ist so ein... ich glaube, die kommen aus Schweden. Und die haben so eine Satteltasche. Also wenn man Sattel am Fahrrad verwendet, die ist nämlich super dünn und klein, kann man leicht zusammenfalten und genau sowas habe ich zumindest immer gesucht. Also ich habe halt immer eine Satteltasche dabei, wenn ich jetzt irgendwie zur Arbeit fahre oder so und wenn ich dann aber noch einkaufen bin und meinen Platz quasi expandieren möchte, dann ist so eine Tasche ideal, weil die kann ich dann eben auseinanderklappen und dann auf der anderen Seite vom Sattel einhängen und hab dann.
Ah, das ist aber wirklich so eine also wirklich wie so ein, also hinten für den Sattel, für den Gepäckträger.
Ja, genau, die wird da eingehangen. Also klar, ist auch eine Umhängetasche, kannst du um die Schulter hängen, aber wenn du es dann am Fahrrad festmachen willst, dann brauchst du einen Sattel. Gepäckträger, was rede ich denn? Gepäckträgertasche, Entschuldigung.
Ja, verwirr mich ruhig.
Also es ist eine Gepäckträgertasche und die wird dann halt hinten eingehangen am Gepäckträger, ist halt... relativ simpel gemacht, ne? Kostet auch nicht viel. Auf der Messe gab's da 2 Stück für 10 Euro. Und jetzt hier regulärer Preis sind 14 Euro. Da kriegt man aber auch 2 Stück für. Also ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell immer noch so ist. Zumindest von der Woche, also Ende März, da war es noch so. Und ja. Finde ich ganz gut gemacht. Heute erstmal
das ist halt auch so eine gute Idee, irgendwie. Ne? Also wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass man den Bedarf hat, aber du hast den Bedarf ja schon lange entdeckt und hast ihn dann da umgesetzt gesehen. Das finde ich ja immer erfreulich, wenn man dann so zueinander findet.
Ja, genau. Ich habe halt sonst, wie gesagt, immer nur so eine Gepäckträgertasche von Ortlieb, die irgendwie nur 10 Liter fasst und für Einkäufe viel zu klein und dann ist so eine Zusatztasche ideal.
Ja, und vor allen Dingen, die kannst du halt auch mitnehmen und wenn du sie nicht brauchst, ist halt nicht schlimm. Weißt du, das finde ich immer. Wenn du sie du ärgerst dich nicht, dass du jetzt ein riesen Ding mitgenommen hast, wenn du da irgendwie nur so ein, das ist ja mit dem Faltbar, das ist ja dann, ne,
ja. Genau, die hat man halt auch immer dabei.
Ja. Die kannst du ja vielleicht sogar, du kannst ja auch die Gepäckträgertasche unter den Sattel packen. Dann ist es auch noch eine Satteltasche wieder.
Gepäckträgertasche unter den Sattel packen?
Naja, weil wenn du die so klein faltest, dann brauchst du nicht immer dran denken, dann hast du ja sogar so immer mit dabei. Das meinte ich halt.
Ja, nee, so klein kannst du sie nicht zusammenfalten.
Okay, weil dahin wahrscheinlich dieser Mechanismus dann doch zu groß ist. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube so 15 oder 20 Zentimeter in der Breite hatte ich schon. Kleiner geht's nicht.
Okay, okay. Ja, aber das kriegt man doch unter einem großen Sattel. Na, egal. Ja,
nettes kleines Produkt.
Ja, aber finde ich schön. Also war mir nicht aufgefallen und war mir auch nicht bekannt, dass es sowas gibt. Wäre jetzt auch kein Anwendungsfall für mich, aber zum Beispiel, meine Frau hat jetzt so einen klassischen Rucksack, den man hinten dran hängt, den sie dann eh immer, wenn sie zur Arbeit fährt, so mit dabei hat. Insofern ist das ja für sie jetzt auch kein Anwendungsfall, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sonst sowas, das kriegt man ja auch in die Handtasche klein gefalten, dass das sonst was für sie wäre.
Hat sie einen Gepäckträger?
Ja.
Weil ich habe insgesamt 4 Stück bestellt. Also wenn ihr einen haben wollt, schicke ich dir zu.
Nee, also sie hat einen Gepäckträger, aber sie hat ja immer eine Tasche mit, die sie festmachen kann hinten.
Ja, gut.
Die geht nicht ohne diesen Rucksack aus dem Haus. Also es ist so ein Rucksack mit hinten, so einem versteckbaren Mechanismus für
zum Dranhängen.
Zum Dranhängen.
Also der Platz in dem Rucksack, der reicht immer? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, doch. So für das, was sie jetzt auf dem Fahrrad transportiert. Das reicht.
Ja, für 2 Äpfel, okay.
Ja, und zwar 2 Äpfel und einen Kinderriegel und eine Milch für Papa. Das reicht. Gut, dann, wenn das alles von dir war, dann beschreibe ich jetzt nochmal, was ich super fand. Und das deckt sich ja auch teilweise. Also, wenn ich jetzt sage, das fand ich super, dann heißt das ja nicht, dass du das doof finden musst oder doof gefunden hast oder.
Das werden wir sehen.
Ja, also, ja. Am Freitag habe ich gesehen, ein Produkt, was ich schon länger mal auf dem Schirm hatte und mich auch bewusst deswegen dort an dem Stand mal rumgetummelt habe. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, 4iiii, ein Powermesser fürs Fahrrad, der dir einfach die Möglichkeit bietet, deine Kraft zu messen. Also ein Powermeter sollte ja jedem fast bekannt sein. Und bei denen ist so ein bisschen das allein, also es ist jetzt so, dass man die Messung findet immer noch am Kurbelarm statt. Jedenfalls bei dem Produkt, aber bei dem, über das ich mich genauer informiert habe. Und was ich daran so interessant fand, dass es im Sinne der Nachhaltigkeit, so zumindest wird es nach außen gesagt, und das wirkt auf mich jetzt auch alles so, nachgerüstet werden kann. Das heißt, du schickst deinen Kurbelarm dahin, die machen das Ding da dran und schicken dir wieder zurück. Und das soll so ungefähr mit Postweg 2 Wochen dauern. Und dann hast du quasi deinen Kurbelarm, den du bei dir zu Hause demontiert hast, wieder zurück, montierst ihn wieder und hast dann ein Wattmesser dran. Moment geht okay. Das nur einseitig. Ich hoffe, ich verrate kein Geheimnis. Es soll wahrscheinlich, glaube ich, auch, oder es arbeiten dran, es zweiseitig zu machen.
Wie funktioniert das denn? Kleben die da die Elektronik irgendwie nur auf? Oder?
Ja.
Aha.
Du hast im Prinzip so ein Ding, das ist so groß, ein bisschen von, also ich glaube, am ehesten kann man es beschreiben, wie diese, kennst du diese Trittfrequenzsensoren, die du dir an den Kurbelarm machst?
Mhm. Ja.
So in der Art funktioniert, so sieht das aus. Nur, dass es nicht mit so Gummis drum befestigt wird, sondern wahrscheinlich mit irgendwie einem extremen Klebstoff festgeklebt wird. Mhm. Und durch die Verformung des Kurbelarms, ich glaube, die wird gemessen. Also so stelle ich mir die Technik vor. Ich kriege da noch mehr Informationen. Durch die Verwringung sozusagen des Kurbelarms, der wird gemessen und dadurch wird die Kraft dann einseitig gemessen. Wie gesagt, auch, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwann mal zweiseitig. Es wird auch gerade schon zweiseitige Angebote gemacht. Wo es dann in der Kurbel dran sitzt, aber dass man es so nachrüsten kann, gibt es bisher nur einseitig.
Okay, und die kalibrieren das wahrscheinlich bei denen im Haus? Und,
genau.
Okay.
Genau. Ich habe jetzt lange überlegt, einseitig oder zweiseitig macht, also ich, wie groß ist der Unterschied und macht das überhaupt Sinn, wenn man eine einseitige Messung angehen würde? Da denke ich schon seit längerem drüber nach, so ein bisschen, und bin dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass ich das doch gerne mal ausprobieren möchte. Und man hat sich da auch freundlicherweise bereit erklärt, mir so ein Ding mal an den Kurbelarm zu machen. Ich habe einfach, weiß nicht, erinnerst du dich? Wir hatten doch mal von Garmin die zweiseitigen Pedale auch, ne?
Ja.
Vor längerem. Und was ich ganz interessant fand, ich habe einfach die Files von damals mir nochmal angeguckt. Also da kann man ja gucken, wie der Versatz ist sozusagen, ne? Ob man da, also man ist ja nie 50-50 genau. Also das geht ja fast, also jedenfalls nicht die ganze Zeit. Und ich hatte auch mal Favero-Pedale dran am Rad testweise und deswegen habe ich von den Faveros auch mir mal die Daten angeguckt. Und es war sehr, sehr komisch, weil es wechselte immer so 48, 52, aber auch mal links, mal rechts. Also scheint der Unterschied bei mir nicht besonders groß zu sein oder nicht gegeben zu sein, weil man kann die auch kalibrieren. Im Sinne von, dass man sagt, hey, ich habe hier eine Disbalance, ich habe immer links 45% und rechts 55%, bitte berechne das, also bitte bei deiner Betrachtung dessen, wie man tritt, bitte kalkuliere das mit ein.
Mhm.
Das finde ich ganz nett. Und was sie jetzt neu haben, was ich so nice to have und Gimmick finde, ist schon mehr als ein Gimmick, die bauen dir da so ein Apple Find Me rein mit.
Ach, so ein AirTag?
Ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob es konkret ein AirTag ist oder ob das einfach nur diese AirTag-Technik, die gibt es ja auch in den Van Moof-Rädern und oder kannst du ja, die noch haben.
Ist, genau, das ist die Technik. Das ist dann nicht ein AirTag, also das Teil von Apple, sondern einfach nur diese Technik.
Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, ob die jetzt einen AirTag aufschrauben und die Technik rausnehmen und dann da reinsetzen oder ich weiß nicht, wie die das bei Van Moof waren, die ja die ersten, die es gemacht haben. Van Moof haben übrigens die Dorsch-Brüder von Faradi einen schönen Vortrag oder war Teil ihres Vortrags auch zu. Sehr interessant. Werde ich mir auch nochmal genauer angucken, die Technik, wenn das etwas konkreter wird, weil ich muss nochmal ausmessen, ob das bei mir überhaupt geht, weil du musst ja im Kurbel innen, du musst zwischen Kurbelarm Innenseite und Kettenstrebe natürlich Platz haben.
Mhm.
Dafür, dass das da geht. Und ja, mal gucken. Also, fände ich ganz witzig. Und ich habe jetzt für mich dann beschlossen, dass einseitige Messung erstmal reicht. Und gucke ich mir da mal an.
Und was das sonst kosten würde?
Ja, ich glaube, es liegt für einseitige Messung um die 300 Euro.
Na, gut.
Ja. Also, ich weiß nicht, wenn man sich, du hast an dem einen an der SRAM-Gruppe, hast du da einen Powermeter drin?
Nee.
Das wäre halt die Alternative, ne? Wenn man jetzt mit SRAM arbeitet, ich habe ja leider kein Fahrrad mit SRAM im Moment, da kann man halt einfach dann den Kurbel mit Powermeter und da kostet das dann auch, also der Aufpreis liegt dann nochmal deutlich geringer, der liegt glaube ich bei 200 Euro oder sowas oder 150 Euro sogar nur.
Mhm.
Das wäre glaube ich für einen SRAM-Fahrer dann auch eine Alternative, aber natürlich nur bei einer Neuanschaffung dann. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt ein neues Fahrrad anschaffen würde, wo ich eine neue Gruppe dran machen würde und das wäre eine SRAM, dann würde ich mir einfach so einen Rival Power Meter da dran machen. Das, ich denke, dass ich die bei 4 eher da auf diese Nachrüstgeschichten beschränke. Es geht auch nicht bei jeder Kurbel. Es geht zum Beispiel bei einer Shimano GRX 600 oder 610, da geht es nicht. Die müssen irgendwie besonders plan sein dann innen drin.
Okay.
Also muss mal gucken. Das ist aber auf der Seite ganz gut erklärt, bei welchen das geht und bei welchen nicht. Und ja, mal schauen. Ich muss jetzt erstmal ausmessen, ob das überhaupt geht. Ich bin da irgendwie auf einmal nicht mehr ganz, also am Anfang dachte ich so, ja, da ist mit Sicherheit genug Platz. Und als ich mir das dann mal auf so, da hieß es dann, man muss so ein, ich glaube, ein 10er oder ein 8er Imbus durchziehen und der muss überall Platz haben.
Mhm.
Und das scheiterte schon beim 10er bei mir. Aber es musste nur an bestimmten Stellen. Ich habe gerade irgendwie die Befürchtung, dass das nicht klappen könnte. Aber das fand ich ganz interessant und das Gespräch war am Freitagabend. Dann, was haben wir zusammen? Wir waren zusammen bei Tailfin. Möchte ich aber als nächstes, weil das geht direkt zum nächsten Thema über. Und was war denn noch das eine? Ich wollte doch noch was. Ach so, ja, Old Man Mountain. Kannte ich überhaupt nicht. War mir kein Begriff vorher, aber es ist wohl eine große Nummer auch im Gepäckträger-Business. Was die hatten, was ich ganz nett finde, ist, die hatten eine, wie soll man das beschreiben? Das waren so Anycages, ne? Die nicht an der Gabel befestigt oder die auch an der Gabel befestigt werden, aber deren Hauptlast unten auf der Achse sitzt. Also man nimmt dann eine andere, man bekommt eine neue Achse. In dem Fall, der Mensch, der uns das präsentiert hat, hat lustigerweise gezeigt, es ist eine Robert Axel, wo wir uns dann kaputt gelacht haben, dass ich auch eine Robert Axel Project Achse habe. Und dann sitzt quasi außen, links und rechts hat man so kleine, wie soll man das nennen, Knöppel aus
Platzhalter.
Platzhalter oder so Aufnahmen, wo dann der Anycage so draufsteht. Das heißt, die Hauptlast sitzt dann auf der Achse und nicht mehr in der Gabel. Weil das war auch etwas, was wir zwei vorher mal besprochen haben, ne? Wie viel man da eigentlich so draufpacken kann in so eine Tasche, die an der Gabel hängt. Also wie viel Kilo? Mhm. 1,5 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo, 10 Kilo, Kiste Bier. Irgendwann ist dann halt Schluss. Und komme ich später auch noch zu kurz, weil ich bin mit so Taschen nach Düsseldorf gefahren, die an der Gabel befestigt waren und ich habe da wirklich so peinlich genau drauf geachtet, dass ich viel Volumen, wenig Gewicht versucht habe, da reinzupacken, dass ich so auf jeder Seite bei 1,5 Kilo war oder 1,2 und die haben halt gesagt, das hält deutlich mehr. Der hat aber keine Zahl gesagt, ne? Der meinte, glaube ich, oder? Erinnere ich das falsch?
Ich meine, er hätte irgendwas gesagt.
3 Kilo? Kann das sein?
Ich weiß nicht mehr.
Also wir haben ihn gefragt, wie viel er denn so sagt, dass die Gabeln aushalten. Also wenn man das normal befestigt, nur daran verschraubt. Und da meinte er, sie hätten schon ein paar Gabeln beim Versuchen mal kaputt gekriegt. Also
okay.
Meine Sorge war anscheinend durchaus nicht ganz unberechtigt, dass man sowas kaputt machen kann. Mhm. Dass man seine Gabel so ruinieren kann. Und ja, das fand ich auch ganz interessant. Also Old Man Mountain muss man nochmal so ein bisschen nachgucken, nachrecherchieren. Werde ich hier auch verlinken an der Stelle. Du musst mir noch die Links zu deinen, was sagt Thema gefallen, geben, damit ich die alle einbauen kann.
Ah, ja, okay.
Gut, und dann waren wir bei Tailfin. Und da, das war auch, also ich war am Tag vorher schon mal da, weil ich mich einfach da mal bedanken wollte. Die haben mir nämlich diese Taschen für an der Gabel zugeschickt, damit ich die ausprobieren kann. Und die haben wunderbar funktioniert. Da habe ich mit dem Chef oder wie auch immer, Chefdesigner, Besitzer, weiß gar nicht, wie die Struktur da ist, mich unterhalten dürfen, dem Nick. Und das war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Und was er uns gezeigt hat, hat er es dir auch gezeigt? Oder ich habe es dir am nächsten Tag erklärt alles, ne? Ich weiß gar nicht mehr.
Du hast es mir erklärt, genau.
Okay. Dass die jetzt, also dort schon gezeigt an den Rädern, aber noch nicht offiziell vorgestellt. Und das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir einen Podcast zu einem bestimmten Termin veröffentlichen, weil wir vorher darf man eigentlich gar nicht so offiziell groß drüber sprechen, obwohl ich das eigentlich auch jetzt im Nachbetrachtet nachher komisch finde, weil die hingen ja da schon an den Rädern. Naja. Er hat uns Taschen gezeigt. Und für einen Taschenfetischisten wie dich ist das natürlich Gold.
Ja. Also das ist schon ein Highlight.
Also wir fahren ja an den die Oberrohrtasche von Tailfin fährst du ja auch und bist damit, so ich das mitbekommen habe, sehr zufrieden. Die Gabeltaschen haben jetzt auch fantastisch funktioniert. Also wie gesagt, ich glaube, man kann 5 Liter Volumen reinpacken. Und ich glaube, man hat mir gesagt, 2 Kilo oder 1,5 Kilo. Also ich hab da jetzt so links und rechts jeweils einen Schuh, 2 T-Shirts links und rechts und so Kleinzeugs. Also ich habe es jetzt nicht zu schwer gemacht, aber das Fahren damit ist auch sehr, also hätte ich nicht gedacht, bist du mal mit so Taschen gefahren?
Nee, überhaupt noch nie.
Ich war vorher sehr skeptisch, so im Bezug, bleibt man irgendwo hängen oder irgendwie so, ne, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sterben alle, wenn wir damit fahren. Das war völlig unproblematisch. Aerodynamisch ist das natürlich der Tod.
Das Lenkverhalten ist schon anders, oder?
Ja, aber bei meinen Geschwindigkeiten, das habe ich kaum bemerkt, ehrlich gesagt. Ach so. Also ist alles okay, ein bisschen
zu träger. Zweistelliger Bereich wäre dann schon. Hm? Nee, ich meine, wenn du jetzt in zweistelligen Geschwindigkeitsbereich fährst, dann wärst du wahrscheinlich schon.
Nee, also ja, es ist ein bisschen träger vielleicht, aber das ist jetzt nichts. Also ich glaube, wenn du solche Taschen schwer bepackt mit dabei hast, dann hast du eh so viel schweres Zeug am Rad, dass dein Rad eh nicht fährt wie sonst. Also dann ist das eh auch egal.
Ja.
Also und wie gesagt, ich habe da vorne jeweils 1,5 Kilo maximal dran gehabt. Das ist einfach nur mal so leichtes Volumen. Da kann man zum Beispiel bestimmt hier einen von deinen NASA-Zelten oder Schlafsäcken oder so, ne? Wenn du das alleine schon vorne reinkriegst, wenn du alleine schon eine Isomatte links und rechts den Schlafsack reinkriegst, dann hast du ja schon mal dein Schlafequipment irgendwie komplett untergebracht.
Ja, klar, und das wiegt nichts, ne? Hat nur Volumen.
Wiegt nichts, hat Volumen und dann packst du auf der einen Seite vielleicht noch so eine ganz leichte Jacke rein, dann kommst du an und dann kannst du deine Jacke überziehen, kannst den Schlafplatz fertig machen. Und vor allen Dingen, ich finde ja immer schön bei solchen Lösungen, dass du das dann ganz schnell da hast, ne? Du weißt immer, wo ist es? Okay, links vorne ist der Schlafsack, rechts vorne ist die Isomatte, rechts vorne ist noch die Jacke. Zack, 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 fertig ist. Also hat man sehr schnell, bevor man noch suchen muss und so weiter.
Mhm.
Genau, und deswegen hatte ich mich da mit dem so ein bisschen unterhalten und dann hat er uns die Taschen gezeigt und ich glaube, also ich war, wir haben ja schon viele Taschen gesehen, du noch mehr als ich, glaube ich, aber ich war schon von dem, was er da gesagt hat, beeindruckt und dann, was so im Nachgang noch gekommen ist, noch mehr irgendwie.
Ja, diese Unterrohrtaschen, ne?
Genau, also ja, sind es. Ich glaube, in Deutschland nennt man das Unterrohrtaschen und im international Framebags, weil sie im Frame sitzen.
Ja, stimmt.
Ja, und das wirkt jetzt alles so ein bisschen, also was mich als erstes freudig erregt hat, war, ich hatte das Problem, dass ich meine Tailfin-Tasche oben aufs Oberrohr gepackt habe und dann meine Restrap in Rahmendreieck. Und das ging nicht, weil einfach diese Straps sich überschnitten haben. Das heißt, also, ne, könnte man sich mal Gedanken machen als Fahrradindustrie, soll man da vielleicht irgendwelche Standards einführen oder nicht, weiß ich nicht, ist vielleicht auch zu kompliziert. Auf jeden Fall war ich schon mal freudig erregt und zeigte dem Nick auch das Foto, was ich davon gemacht habe, dass die Taschen nicht beide zusammen zur gleichen Zeit ans Rad passten, weil es sich überschneidet. Und er musste doch lächeln und hat wohl dieses Problem nicht zum ersten Mal gehört. Und es ist so, dass wenn man das Framework von Tailfin dann passend zur Oberrohrtasche reinsetzt, dass man quasi die Kontaktpunkte vorne, die zwei Kontaktpunkte der Oberrohrtasche, einfach nur nach unten durch eine Schlaufe zieht und hat damit das Framework auch direkt befestigt. Das heißt, du hast dann theoretisch, wenn du drei Laschen am Framework hast, hast du quasi mit den vorderen beiden auch deine Oberrohrtasche befestigt und nur noch hinten eine zusätzlich. Ja, was einfach so übersichtsmäßig oder ich habe da keinen Nachteil gesehen, sondern ich dachte, es ist einfach nur noch mehr aufgeräumter. Du hast nicht fünf Dinger, sondern nur drei.
Ja, ist nicht ganz so aufgeräumt wie diese magnetische Befestigung, was man jetzt ja immer öfter sieht, aber es ist auf jeden Fall schon mal einige Laschen weniger.
Ja, und ich bei den magnetischen bin ich halt auch immer noch so ein ganz kleines bisschen unsicher. Ich habe es halt noch nie ausprobiert, wie stark die Magneten sind, ob das auch wirklich alles so hält.
Im Grunde ist es ja nicht nur eine magnetische Befestigung, sondern auch eine mechanische, die, also zumindest habe ich das so verstanden. Ich habe es jetzt noch nicht live gesehen, aber ich meine, die Taschen, die werden da auch reingehakt. Und,
okay. Ja, dann ist es ja was anderes. Aber mir war das noch nicht so hundertprozentig klar, obwohl ich ja das Rose Fast Forward da auch gesehen habe, da am Stand. Apropos, ganz kurz, wird es auch zweifach geben. Für die Leute, die sich das gefragt haben, wie ich, wird es das Fast Forward auch ein zweifach geben? Ja, wird es. Wird es das mit einer Möglichkeit für einen Aero-Auflieger geben? Nein, wird es nicht. Zumindest nicht mit dem Lenker, der jetzt gerade dran ist. Naja.
Okay.
Kommen wir zurück zu den Tailfin-Taschen. Und ja, also wo ich direkt an dich denken musste, ne, hier so Kniereibung, ne, also berühren, die sind wohl nicht nur von vorne nach hinten, wie sagt man, so konisch zulaufend oder wie sagt man das bei Hosen? Bei Hosen gibt es doch, wie heißen die, tapered und ja. Gabeln. Ne, die sind also nicht nur von vorne nach hinten, glaube ich, war das tapered, sondern auch von oben nach unten. Also man hat versucht, quasi in jede Richtung es so anzupassen, dass es gut geht. Viele Sachen, was so typisch ist, ne? Also innen drin, das hatte ich bisher noch nicht gesehen, innen drin eine kleine Tasche mit einem Reißverschluss, also auch so Schlüssel wieder, ne? Also wie man es hinten am Trikot hatte, Schlüsseltasche sozusagen. Die Außenbereiche sind so fest, dass man auch, wenn man Overload betreibt sozusagen, die Außen, also das geht halt nicht, die Außen sind so fest, dass es irgendwann einfach nicht mehr mitmacht. Aber dafür ist innen drin, da ist eine Membran, die quasi die Tasche in zwei Teile unterteilt. Und lässt sich dann so verschieben von links nach rechts. Und was so das für mich irgendwie krasseste war, dass es 9 verschiedene Größen gibt oder wer geben wird. Und dann habe ich auch so gefragt, also vor SKUs, also Scott, wie heißt das hier, Stock Control Units, habt ihr keine Sorge? Und er so, nee, da wir das ja nur selber machen und selber vertreiben, ist das kein Problem. Ne, also 9 Größen und damit haben sie halt auch das eine Argument, was sie gebracht haben oder was er gebracht hat. Ne, wir möchten alle Rahmen von, ich glaube 47 war das kleinste, was er genannt hat, bis 64 hoch bedienen können. Ja, und
da die haben den Vertrieb in der eigenen Hand. Die haben keine Händler.
Nee, ja.
Da ist mir nur nicht so aufgefallen.
Ja, doch. Also gab's nirgendwo sonst, außer bei denen selber. Zumindest habe ich sie auch noch nirgendwo anders gesehen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ja, die sind ab. Also wir veröffentlichen jetzt den Podcast am Donnerstag, den 4.4. Kein April, Scheiß. Am 4.4. Und die sind ab heute dann so zu bekommen oder zu bestellen. Und Verlinkung ist hier. Und vielleicht, du bist ja noch mehr technikaffiner als ich. Kannst du, auch wenn ich dir nur ein Bild geschickt habe, glaube ich. Nee, du hast es auch ausprobiert, ne? Mit diesem Frame-Sizing, weil das fand ich nochmal. Also ich fand die Taschen da bei der Messe und so, fand ich schon cool. Als wir den Newsletter bekommen haben mit den Eckdaten nochmal, dachte ich, wow, das sind wirklich 9 Größen angegeben. Also von 1,9 bis 6,5 Liter, also auch wirklich alles dabei. 2 verschiedene Formen. Aber was mich wirklich, wirklich, wirklich sehr beeindruckt hat, war das Tool, was es noch dazu gibt, was du auch ausprobiert hast.
Ja, das war wirklich, hat auch super funktioniert. Das ist halt so eine Web-App, wenn man so will, also so eine Webseite im Grunde, wo man einfach ein Foto hochlädt von seinem Fahrrad, also aus der Seitenansicht und so ein paar Daten noch zusätzlich angeben muss. Ich meine, Durchmesser der Laufräder war das, glaube ich. Und
Breite
dann
der Reifen.
Breite der Reifen, genau. Und dann wird wahrscheinlich das Foto analysiert und ungefähr kann dann festgestellt werden, wie groß das Rahmendreieck ist. Also so muss es ja irgendwie funktionieren. Und dann kann man einfach diese verschiedenen Größen der Rahmentaschen da so in das eigene Rahmendreieck platzieren und gucken, wie gut es da so reinpasst.
Und das und, fand ich wirklich, also man, ja. Man kennt das ja sonst schon von so einem IKEA oder ne, Möbel ist wahrscheinlich so die, für, ist, das ist keine Augmented Reality, oder? Das ist doch, wenn ich das Möbelstück bei mir im Wohnzimmer dann sehe. Das ist es ja nicht, aber auch irgendwie schon. Also.
Ja, wenn das so ein Live-Bild, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, muss das dafür auch ein Live-Bild sein, damit es Augmented Reality ist? Oder reicht auch ein Foto? Naja, auf jeden Fall, ja.
Es geht in die Richtung.
Es geht so. In die Richtung, genau. Und, ja.
Das hatte ich bei Fahrradbranche bisher noch nicht gesehen irgendwo.
Nee. Gut, aber diese Technik, die etabliert sich halt immer weiter, ne? Mhm. Also, weil es halt auch nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich, dass das auch in dem Bereich ankommt.
Ja,
aber
es hat, ist es ja jetzt, ist es ja jetzt. Ne?
Ja, und funktioniert wirklich, wirklich gut. Also,
ja.
Die größte Tasche mit 6,5 Litern, die müsste bei mir reinpassen.
Aber braucht man auch die 6,5 Liter?
Ich brauche Platz, ja, ich brauche die Tasche.
Aber du hast doch die Tasche für hinten dran. Nein, wir haben jetzt mal eine geordert erstmal oder bekommen wir eine netterweise von denen. Das ist die zweitgrößte, haben wir jetzt genommen. Und dann können wir vor allen Dingen, was ich ein bisschen bisher vermisst habe oder noch nicht weiß, das sind die genauen Eckdaten im Sinne von die Länge der ganzen Geschichte, ne? Länge und Breite. Wir haben jetzt mal das zweitgrößte Modell genommen und dann gucken wir mal, dann schmirgeln wir das hier ans Rad und dann gucken wir mal, ob da noch viel Platz ist und ob da man den Rest auch noch vernünftig dran machen kann. Sie sagen ja zumindest auch, dass wenn die Tasche gerade so reinpasst, dass es kein Problem ist, dass man es dann wahrscheinlich reindrücken könnte. Aber bei dir sah das, da die Meinung teile ich, sah das auch so aus, als wenn man da noch, als wäre da noch ordentlich Platz dazwischen oder dazu. Man kann sogar auch ein, das finde ich ganz interessant, man kann eine Trinkblase auch reinpacken. Also das ist nicht so ab Werk sozusagen vor. Also nee, es ist nicht, also die haben jetzt keine Trinkblasen, die sie dazugeben. Ich würde mal einfach schätzen, so ausgefeilt wie deren Produkte sind, würden die an der Stelle auch nicht dazu hingehen und sich irgendwie so eine Trinkblase von einem fremden Hersteller da einfach so reinpacken. Ne? Also ich glaube, so viel Mühe, wie die sich mit ihren Sachen geben, da wäre das mit Sicherheit irgendwie ein besonders zugeschnittenes Produkt. Deswegen bieten die das jetzt wahrscheinlich noch nicht an. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so ein bisschen in die Richtung geht. Und da kann man aber so, es gibt ja so Trinkblasen, die für, wie heißt das nochmal hier, so Hip-Bags sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. So von Camelback auch. Ich kann mir vorstellen, dass man die relativ problemlos da reinbekommt.
Ja. Ja, oder die klassischen, ich meine, die in so einen Trinkrucksack reinkommen.
Ich weiß nicht, ob das von der Form her geht.
Ja, sieht wahrscheinlich nicht so schön aus. Also so eine, ja, für so ein Hip-Bag, wie du schon sagtest, die sind etwas
kleiner, das sind
rechteckiger und das wird wahrscheinlich besser passen, ja.
Aber so, und diese, die haben dann nur 1,5 Liter, okay, aber ich glaube, das würde besser passen. Aber auch das ist etwas, was wir ausprobieren können. Ich habe ja hier so eine Trinkblase hier und dann packen wir die mal in die Tasche, die wir dann da ausprobieren werden. Das sind, glaube ich, was hatte ich gesagt, 5,5. Ich glaube, wir haben dann die 5,5. Ich muss aber nochmal genau gucken, nicht 6,5. Ja, Preis, für so ein Produkt natürlich nicht ganz günstig, aber das ist klar. Also alles, was ich von Telfin bisher in der Hand hatte und gesehen habe, war wirklich außerordentlich gute Qualität und 110 Euro bis 150 oder 160 habe ich im Kopf. Nicht wenig, aber ich glaube, andere Taschen von anderen Herstellern liegen da jetzt vielleicht preislich ein bisschen drunter, gebe ich zu. Aber,
da bin ich mir gar nicht so sicher. Also da gibt's auch.
Okay, du weißt das, du kennst die Branche besser als ich.
gut, ich glaube, die Apiduras, die sind ein bisschen billiger, aber da gibt's auch diesen Taschenhersteller aus Deutschland. Wie heißt der nochmal? Cyclite?
Ja.
Oder ja.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber du hast es richtig falsch ausgesprochen.
Ja, ich meine, die wären genauso billig oder teuer.
Ja, ich kenne mich da zu wenig aus, ehrlich gesagt, in den Preisen. Aber ich sag mal, es ist am oberen Ende, aber die Qualität ist auch am oberen Ende. Das muss man einfach dann auch mal so sehen. Ja,
also qualitativ sind die echt sehr, sehr gut.
Ja, und
wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, darfst du. Und wir werden davon berichten, wir werden das auch mit der Trinkblase mal ausprobieren und ich bin da wirklich ganz guter Dinge, dass das ein tolles Produkt sein wird dann. Aber wir haben es noch nicht am eigenen Rad gehabt, ne? Das muss man auch mal sagen. Das ist ja dann doch am Ende das Entscheidende, ob es da im Alltag funktioniert. Okay, was hatte ich noch was? Nee, das waren die drei Punkte, die ich so an der Cycling World mit am besten fand. Boah, haben wir einen riesen Block hier, Cycling World.
Ja.
Heute. Ja, aber muss ja auch mal sein. Wir haben auch viel Spaß da gehabt, insofern passt
ja, das. Ja, genau. Ist auch viel passiert.
Ja. Ja, mit dem einen Termin, den ich da hatte, wo du Muffins essen warst, da ist irgendwie ins Stocken geraten. Muss ich mal gucken, wie das.
Das ist schade.
Ja, aber dann ist es so. Das ist Dinge passieren nicht.
Hättest du mal lieber auch Muffin gegessen.
Ja, ja, vielleicht stimmt es. Vielleicht stimmt es. Ja. Wir haben noch zwei mehr oder minder kleine Punkte. Und zweimal hast du dich mal wieder davon nicht abhalten lassen, was kaputt zu machen. Das schmeißen wir jetzt hier noch, ich will nicht sagen im Schnellwaschgang durch, aber soll noch erwähnt sein. Und zwar einmal hat ein ehemaliger Kollege von mir, von Bike Components, das Motto für 2024 ausgerufen. Und der ist die Transiberica gefahren, also dieses 2700 Kilometer Rennen von Süden nach Norden Spaniens. Also ist durchaus jemand, der Radfahren kann und deswegen auch in der Lage, also hat von mir aus die Genehmigung, ein Motto auszurufen. Und das war für dieses Jahr Make RTF Great Again. Und du hattest, ich weiß, das haben wir bei unserem Live-Podcast auch schon kurz angesprochen. Und du hast direkt entgegnet, war sie jemals great?
Ja, irgendwie war das doch immer so angestaubt. Ich meine, klar, jeder kennt RTF. Irgendwie ist auch jeder schon mal eine gefahren, aber das hat doch immer diesen Charakter von Schmalzbroten und an den Pausestellen und irgendwelchen billigen Tees und ich weiß nicht, Hitzköpfe, die direkt am Start wegfahren, als würde es um alles gehen. Also
es geht immer um alles. Wenn du eine Nummer am Rad hast, geht's um alles.
Ja, okay. Irgendwie, okay, sowas passiert natürlich auch oft, wenn man mit anderen Leuten zusammenfährt.
Ich wollte gerade sagen, gar nicht ausschließen. Der Kettenhund-Typ.
Aber ich fahre nicht alleine weg. Also, naja. Oder vielleicht doch. Ja, gibt auch gute Seiten, aber es stimmt schon. Make RTF Great Again ist auf jeden Fall mal ein Motto, dass man mal so herausbesonnen kann.
Ja. Nee, und das, also, ich finde, also eigentlich finde ich RTFs auch verstaubt eben, hast du schon richtig gesagt, altbacken ist auch so ein Wort, was man da, glaube ich, wunderbar für benutzen kann. Haben sie noch eine Daseinsberechtigung? Ich möchte da kurz drüber sprechen, weil ich habe einen Vergleich von einer Veranstaltung, die war, ich glaube, die Woche davor oder danach. Also weiß ich nicht mehr. Es gibt hier in Köln ja diese, mittlerweile wird es bezeichnet als Radsport-Community von Roar, R-O-A-A-R, die heute bekannt gegeben haben, dass sie eine Kooperation mit Rose haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und die haben eine Veranstaltung gehabt zu, ich glaube, das war Strade Bianchi. Genau. Die machen das gerne so, das war jetzt auch am vergangenen Wochenende, da bin ich auch eine von deren Strecken gefahren. Diesmal nicht in dieser Community, mit Community gegangen, sondern alleine. Aber dann gibt's halt zum Beispiel zu den Strade Bianchi gab's morgens um 10 Uhr ein Treffen. Da wurde losgefahren. Es wurde eine Strecke rund um Köln gefahren, 70 Kilometer auf möglichst vielen Schotterstraßen auch. Also es war auch, man hätte es auch wahrscheinlich mit einem dicken Slick fahren können, aber ich bin es dann mit Gravelbereifung auch gefahren. Man kommt alle gemeinsam, also es gibt eine Versorgungsstation zwischendurch an einem explodierten Punkt. Und man fährt in Gruppen, man fährt alleine, wie man möchte und kommt dann an einem Startpunkt, also man kommt dann in dem Fall auch wieder am Startpunkt an. Dort, das, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine mehr Triathlon-lastige Brand namens Ryzen. Sprechen wir es mal kurz? Ja. Bei deren Headquarter im belgischen Viertel in Köln. Und dann steht da ein Frittenwagen, wo man sich Fritten kaufen kann. Dann läuft da ein Fernseher mit Strade Bianchi, Live-Übertragung. Und es sind ein Haufen netter Menschen da, mit denen man was trinken kann, nicht muss. Ne? Du kannst auch hingehen und sagen, hier, danke für einen schönen Tag und wieder nach Hause fahren. Ich würde den Begriff zwanglos im Vergleich zu dem RTF altbacken, so irgendwie dieses, das Paar gegenüberstellen. Du kommst dahin, da ist ein QR-Code, wo man die Strecke fotografiert, hat sie dann direkt auf dem Komoot, hat sie dann direkt auf dem Garmin. Das ist alles so, ja, so ist es smooth, ohne Hassel, es funktioniert, geht einfach so. Während ich mich bei der RTF dann anstelle, um irgendein Formular auszufüllen, um dann 10 Euro zu bezahlen, um dann losfahren zu dürfen. Zum Glück gab es nicht mehr die Startnummern, die ich mir mit Büroklammer hinten, mit Sicherheitsnadel ans Trikot machen musste.
Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Diese rostigen Nadeln, wo du die Jerseys mit kaputt gemacht hast.
Ja. Und wo ich oft genug irgendwie 1 Euro Pfand für bezahlt habe, aber dann trotzdem mit der Startnummer nach Hause gefahren bin, weil ich einfach abbiegen wollte und nach Hause fahren wollte und dann diesen 1 Euro auch noch, aber dann gerne gespendet habe und alle Sicherheitsnadeln in irgendeiner Schublade sammelt und dann irgendwann kommt die Frau und sagt, hast du eine Sicherheitsnadel? Und das ist der Moment, auf den diese Sicherheitsnadeln gewartet haben, ihr ganzes Leben lang. Ja, bei diesen RTFs, da sind auch immer ein paar Fahrer bei, mit denen man dann ungefähr gleich stark ist und dann vielleicht mal in der Gruppe fährt. Auch Fahrer, die ein bisschen stärker sind und wo man sich dranhängt und sich selber kaputt fährt. Ich möchte das gar nicht an diesem Geldbetrag auch festmachen. Also diese 10 Euro, im Endeffekt habe ich die bei der RTF dafür bezahlt, dass ich an der ersten Versorgung 2 Eierwaffeln bekommen habe und an der zweiten Versorgung 2 Elektrolytgetränke. Das war, glaube ich, der schlechteste Schnitt, den ich in dieser Hinsicht je gemacht habe. Weil ich betrachte, das ist für mich irgendwie immer so eine Spende an den Verein. Also ne, ich bin in keinem Radsportverein. Ja, genau. Und deswegen verteile ich dann halt irgendwie so, sagen wir mal, 50 Euro im Jahr über 5 verschiedene RTFs an 5 verschiedene Vereine. Da hat ja jeder, ich habe viel Liebe zu geben, soll jeder was bekommen. Ja. Aber glaubst du, dass der Bund Deutscher Radfahrer, AK Scharpings Genossen, irgendwie mal auf den Trichter kommt, dass man da vielleicht auch etwas so sich eher in diese Genre-Richtung entwickeln kann? Nicht vielleicht
ich
muss?
Ehrlich gesagt, die Hoffnung aufgegeben. Also die haben ja schon öfter irgendwelche Digitaloffensiven angekündigt. Mhm. Und ich meine, zum 01.01.2023 sollte es auch so eine App geben,
ja,
die irgendwie... Die gibt's?
Ja.
Oh. Okay.
Die BDR-App, da habe ich mich auch, das war erstaunlich, ne? Also die ist auch besser, als man denkt. Also jetzt kann ich zum Beispiel Veranstaltungen, die dich interessieren könnten, wird mir halt direkt vorne auf dem Bildschirm, das Teneriffa Trainingslager 1. Warum das jetzt ausgerechnet für mich interessant sein sollte. Oder die Barmstädter Schuster-Jungen-Brevet. Klingt ganz nett, ist aber in Schleswig-Holstein. Also dass man da nicht mal zumindest am Anfang fragt, ey, wo wohnst du? Dann geben wir dir im Umkreis von 20 Kilometern irgendwie die Sachen. Vielleicht habe ich es auch falsch eingestellt, was mag auch sein. Ne, aber irgendwie komisch. Aber zum Beispiel war die RTF, die ich da gefahren bin, die war da drin. Also die stand da intermegt und dann habe ich mich da auch also nach dem Motto, hier, ja, werde ich starten und dann brauchte ich nur noch einen QR-Code zeigen dort. Also manche Sachen funktionieren schon besser.
Ja, okay.
Aber es gab auch ein paar Tage vorher dann in der App sozusagen ein Update, wo gesagt wurde vom Veranstalter, hey, die Streckenführung wird ein bisschen anders sein, weil Baustelle oder irgend so ein Schmuh. Aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen, da fehlte mir so das, was bei Raw so entspannt, so, ich will nicht cool sagen, weil das war auch cool, aber weißt du, du bist angekommen und dann habe ich gesagt, ich hatte 2 Trinkflaschen am Rad und habe eine zwischendurch verloren. So. Mhm. Dachte ich zumindest. Am Ende habe ich sie zu Hause gefunden. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und dann bin ich zu einem von den Jungs da hingegangen und habe gesagt, ey Junge, wenn irgendeiner eine Trinkflasche hier abgibt, schwarz, 2 Streifen drauf, 075er, nichts Besonderes sonst, die ist von mir. Ich melde mich die Tage mal, ob ihr die vielleicht gefunden habt. Und der kannte jetzt jemand von Schwalbe, die da auch Mitsponsor waren, ging dahin, hat von den Schwalbe-Jungs irgendwie eine Trinkflasche und hat sie mir gegeben. Ich bin nicht scharf auf Trinkflaschen. Aber das war einfach so eine nette Geste. Das war so ein nettes Miteinander. Und aber was ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das ein Kölner Problem ist, das falsche Wort, Kölner Phänomen ist, auch bei der RTF waren sehr viele junge Menschen dabei. Also es ist jetzt nicht, also ich war verblüfft, also dass irgendwie, es war jetzt kein Schnitt, wo man sagt, okay, mein Gott, wenn das so, also wenn das hier das Publikum ist, dann haben wir in 10 Jahren nur noch die Hälfte hier sitzen. Das war überhaupt nicht der Fall, was ich auch ermutigend finde. Aber dann denke ich mir auch, ey, wenn hier bei so einer RTF so viele Leute sind, wie viel Plätze könnte man bei solchen cooleren Veranstaltungen dann einfach vergeben? Oder wissen die anderen das nicht? Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht möchte man es denen dann auch gar nicht sagen, damit solche Veranstaltungen wie die von Raw auch cool bleiben. Keine Ahnung. Da gibt es dann so, die sammeln all ihre Tracks in einer Kollektion in Komoot. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt sagen, wenn du wüsstest, du bist in einem Monat in Köln mal beruflich irgendwie für 4 Wochen.
Ja.
Ne, dann könntest du einfach da hingehen und sagen, hey, hier, guck mal, die haben hier Strecken. Ich nehme mein Fahrrad mit und da kann ich jede Strecke von ohne Probleme so fahren und Ja, warum gibt's das nicht vom Bund Deutscher Radfahrer irgendwie noch in cool? Oder
ja,
so?
Das wirkt alles halt, okay, diese Digitalisierung, das hatte ich jetzt nicht so mitgekriegt, dass sie das wirklich an den Start gebracht haben beim
ja,
WDR. Ist natürlich schon ein Pluspunkt, aber trotzdem.
Die nennt sich BDR, ne, weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist auch so ein Ding, ne? Weiß gar nicht, wie. BDR Touren. Finde deine Radtour. Veranstalte dich interessiert. Ja, aber dann aus dem breiten, News aus dem Breitensport. Erstes positives Fazit nach 2 Wochen Breitensportlizenz. Sonntag startet wieder die VRTF des BDR. Also das ist auch alles irgendwie Content, also das klingt jetzt wirklich gemein und ich bin auch nicht mehr der Jüngste, also schon gar nicht mehr, auf der Zielgeraden des Lebens eher, aber das ist, sieht nach Content von alten Leuten gedacht, für alte Leute gemacht.
Ja, die bedienen halt ihre Altersklasse.
Ja, ist ja aber vielleicht dann auch richtig, ne? Dann sind wir wahrscheinlich auch nicht deren Zielgruppe. Und dann bin ich halt Raw-Zielgruppe und nicht mehr BDR-Zielgruppe. Das ist ja auch okay.
Aber dann wundert mich ja, dass so viele Junge auch bei der RTF am Start standen. Die werden wahrscheinlich alle mitgeschleppt von ihren Vätern, oder?
Ja, oder vom Verein, weil es sind ja auch viele im Vereinskontext dann da, ne? Also ich würde auch sagen, ohne zu übertreiben, 1/3, die Hälfte waren wahrscheinlich alles Vereinsfahrer.
Mhm.
Die reisen da mit dem ganzen Verein an. Es ist immer noch so gang und gäbe, der Verein mit den meisten Mitfahrern bekommt den Pokal. Nicht der schnellste, sondern der mit den meisten. So, vielleicht wurden die drin gezwungen, ich weiß es nicht.
Gezwungen.
Aber würde mich mal im Kommentarbereich interessieren, wie das bei euch aussieht mit RTFs. Oder gibt es bei euch auch so viele Veranstaltungen wie von Raw? Das ist auch so ein Kölner Unikat. Ich weiß, die Schicke Mütze in Düsseldorf macht so Fahrten. Dann gibt es natürlich bei allen möglichen Clubhäusern von irgendwelchen Rafa oder Boutique-Fahrradläden oder so gibt es wahrscheinlich auch Ausfahrten. Jetzt, ne, Raw geht jetzt mit Rose zusammen, also da machen die auch einmal wöchentlich jetzt eine Ausfahrt. Ja, würde mich mal interessieren. Oder ist das Motto, also das wird nicht die letzte RTF sein dieses Jahr, da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber wie ihr das so seht und ob ihr die Beobachtung teilt, würde mich besonders interessieren, die Beobachtung teilt, dass bei RTFs nicht nur alte Leute, also nicht nur die ganz alten fahren, sondern das ist auch so durchaus jüngere oder so jung gebliebene wie wir, also der Timmer und ich, da am Start sind. Das würde mich mal interessieren. Es gibt immer noch so, ne, hier, wie heißt dieser Rhön-Marathon da in,
Ne, es ja, gibt, Rhön-Marathon.
Ja, genau. Es gibt immer noch solche Leuchtturm-RTFs sozusagen, ne?
Aber ist das überhaupt eine RTF? Ich glaube nicht.
Ist das aber nicht aus einer RTF zumindest entstanden?
Oder die haben ja mehrere Veranstaltungen. Ich meine, eins davon wäre auch eine RTF. Aber
ja, ich glaube, das ist aber zumindest die Keimzelle dessen, soweit ich das weiß. Ja. Aber ne? Und in ein paar Jahren fahren wir. Ich hab Ellenbogenschmerzen, ob ich mir meinen Arm irgendwie komisch. Ja, aber das wollte ich, da würde mich auch mal so ein grundsätzliches Feedback sehr, sehr interessieren, wie das bei euch aussieht damit. Wird sowas bei euch gefahren? Ist das für euch interessant? Auch gerne gerne anonym und mit Alter. Ich möchte da gar keine Verbindung, weil das würde mich mal interessieren, auch so im Altersquerschnitt. Also durch unsere Spotify-Rückmeldung wissen wir, wir sind in allen Altersklassen zumindest ein bisschen vertreten. Und das würde mich wirklich sehr von jungen, mittelalten, alten Leuten wie uns und ganz alten Leuten wie anderen interessieren.
Also ich komme auf 0,2 RTFs pro Jahr.
Auf 0,2 RTFs pro Jahr?
Ja, alle 5 Jahre eine.
Ja, dann wann ist denn wieder soweit?
Letztes Jahr. Vor 5 Jahren. eigentlich dieses Jahr. Müsste ich mal gucken. Ja, ich will nur sagen, ist schon ein bisschen länger her, dass ich meine mitgefahren bin.
Aber wie hast du das denn jetzt so schnell rausgefunden?
Ich habe überlegt, weil ich die letzte gefahren bin. Das ist ungefähr 5 Jahre her. Deswegen.
Ach, ungefähr. Jetzt kommen wir ja schon mit ungefähren Daten.
Das ist ja alles grob.
Grob ist die Leberwurst, aber noch keine RTF-Daten.
Aber die Leberwurst gibt's ja auch.
Ja, die gibt's auch in fein. Ja, aber die, nee, stimmt, die gibt's auch. Ja, jetzt, Entschuldigung, ich habe einen Moment gebraucht, aber hast vollkommen recht. Die Leberwurstbrote gab's auch, aber die gab's immer nur für die ersten. Weil nach 2 Stunden in der Sonne waren die dann noch um und dann hat man sich entschlossen, sich
zu essen. Ja, und das war alles weggefressen.
Ja. Man hat immer für Karl-Heinz noch hinten 1, 2, 3 versteckt, weil Karl-Heinz, der Präsi von Worringen, keins bekommen hat, dann gab's Ärger.
Oder was ich auch schon erlebt habe, wenn die eigenen, aus den eigenen Vereinen, wenn die Pfarrer kamen, dann wurde die Haribo-Dose rausgeholt.
Ach Quatsch, echt?
Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Da hast du aber protestiert, oder?
Naja, da hat man nicht so viel Mitspracherecht. Aber wenn man dann zufällig natürlich da in der Nähe ist und das mitkriegt, greift man natürlich auch zu.
Ja, mitgefangen, mitgehangen. Das ist dann halt so. Ja, noch eine andere kurze Sache, das ist hier so ein bisschen Aufarbeitung. Ich bin jetzt bei den Reifen, hatte ich ja die Vittoria 32 mm Next Und ich habe die jetzt doch nochmal zur Seite gelegt und habe mir, bin noch ein bisschen breiter gegangen und fahre jetzt im Moment Continental 5000 AS, also All Season. Habe ich gesagt 35 mm? Genau. In Tubeless. Mhm. Auf den Hookless-Felgen. Das mit dem Hookless hat ja, wie eben hast du es noch gesagt, dass ich da bei Vittoria mal vorgesprochen habe mit meinem Fall. Und habe dann durch Zufall auch wirklich den Menschen, mit dem ich damals telefoniert habe, da wieder getroffen aus den Niederlanden.
Ah, cool.
Ja, das war ein nettes Gespräch auch, aber denen waren jetzt nicht so viele Fälle bekannt. Von anderen Laufradherstellern, die keine Hookless machen, hörte ich andere Sachen, also komplett andere Sachen, weswegen ich jetzt immer dann doch so ein bisschen, im Moment fahre ich noch mit ein bisschen schlechtes Gefühl. Also wenn mir jemand sehr viel Geld für einen Zip-Laufradsatz geben möchte, dann kann er sich gerne melden. Letztes Wochenende auch hier unterwegs gewesen und viel bergab auch gefahren und dann immer, im Moment habe ich noch nicht so ein hundertprozentiges Vertrauen wieder gewonnen in das System. Ich hoffe, dass das jetzt mit den 35 mm Reifen dann doch noch mehr kommt, wenn die erstmal eine Zeit lang bewegt wurden. Muss mal gucken.
Hast du die denn schon mal gefahren?
Ja, ja, jetzt am Wochenende auch. Also so ein paar, nach Düsseldorf bin ich nach Düsseldorf auch auf den gefahren? Ich glaube schon. Ja, klar.
Ich habe auch an einem Rad Conti 35 mm, allerdings nicht die 5000er, sondern die haben noch ein anderes Modell. Ich weiß jetzt nicht welches.
Grand Prix?
Ja, genau. Und ich finde die schon ziemlich geil. Also auch tubeless. Und
ich befürchte, das kann ich aber noch nicht gesichert, es ist noch keine gesicherte Behauptung, ich befürchte, dass ich die falsch remontiert habe. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob es irgendwo eine Laufrichtung gibt. Ja, also ich habe irgendwie diese Laufrichtung sozusagen überall gesucht und habe keine gefunden. Dann habe ich gesagt, na scheiß drauf, dann montiere sie einfach. Mhm. Hab mir dann auch wenig Gedanken gemacht. Und ich meine am Wochenende, als ich irgendwas am Fahrrad geguckt habe, gesehen zu haben, dass da so ein Pfeil war und Rotation. Und zwar genau andersrum. Und jetzt zweimal neue Reifen, also zweimal die Reifen nochmal ummontieren, das fuckt mich schon ziemlich ab. Also bin ich echt sauer auf mich. Aber sonst Montage und so war auch alles super easy und so. Also ich bin einigermaßen angetan davon. Es hat auch nichts mit den Reifen zu tun. Es ist diese Hookless-Angst, die ich da immer noch so ein ganz kleines bisschen verspüre. Aber ich hoffe, das wird sich mit der Zeit geben.
Ja gut, wenn es einen einmal richtig erwischt hat, ne, dann kriegt man das nicht sofort. Das klar, nach einem Unfall.
Ich glaube, das muss ich so über die Zeit wegkriegen. Und ich plane jetzt vielleicht am Wochenende, also ich muss mal gucken, wie es mir geht und wie ich mich fühle und wie das Wetter wird, vielleicht so eine Strecke von 280 Kilometern zu fahren. Und da würde ich auch genau an der Stelle wieder vorbeikommen. Und da habe ich noch eine Rechnung offen. Da will ich noch einmal unfallfrei vorbeifahren. Mit höherem Tempo.
Okay.
Und dann ist die Scharte ausgewetzt. Nee, aber ja, also die wiegen sind natürlich sackschwer jetzt im Vergleich zu irgendwelchen 25 mm Vittoria Time Trial Reifen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, aber das ist jetzt für mich nicht das Argument, was mich davon abhält.
Aber die rollen ja nicht so viel schlechter, ne? Mal ganz abgesehen vom Komfort, der höher sein wird.
Genau. Also dass der Rollwiderstand so signifikant viel größerer ist, dass würde ich nicht behaupten. Aber es ist halt schon schwerer, ne? Also die wiegen schon. Ich habe jetzt das Gewicht nicht im Kopf, aber das anderthalbfache, fast doppelte von so einem 28er Pirelli. Das muss man einfach ganz realistisch so sagen. Ja, also wenn ich jetzt keine Ahnung, bei einem Rennen wie Rad am Ring Einzelstarter wäre, dann würde ich, glaube ich, vorher nochmal die Reifen tauschen.
Ja, gut. Reifengewicht merkst du vielleicht, ja, aufs Gesamtgewicht bezogen wahrscheinlich weniger, aber vielleicht beim Beschleunigen.
Ja, genau, dieses rotierende Masse-Ding ist es halt, was es da so schwierig macht. Aber mir ging es jetzt in dem Fall auch erstmal darum, wieder ein bisschen Sicherheit mit dem Laufrad zu bekommen oder mit den Laufrädern und dafür erschien mir das jetzt erstmal eine gute Lösung. Und dann gucken wir weiter. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, wie sich das längerfristig gestalten wird.
Hm.
Du fährst an einem Rennrad auch tubeless, ne?
An einem Rad, wo ich diese 35er auch montiert habe. Ja, da fahre ich auch tubeless. Ich habe auch mal versucht, 32er tubeless zu fahren, aber das hat nicht funktioniert. Die habe ich nicht auf der Felge gekriegt, ohne Druckluft. Und ich habe keine Druckluft zu Hause.
Ah, okay. Also ich bin auch schon 28er, habe ich auch schon tubeless gefahren.
Nee.
Und 26er sogar.
Das endet bei mir in meiner Riesensauerei. Überall ist die Milch.
Ja, die Milch musst du ja nicht als erstes, also gehen wir noch in die Reihenfolge durch, ja? Also,
oh Gott.
Reifen auf die Felge.
Ja.
Komplett. So. Dann mit Druckluft den Reifen in die Felge schießen.
Ja, wenn ich Druckluft zu Hause hätte, ja.
Naja, da musst du leider Gottes einmal die Investition tätigen. Das ist wirklich eine Investition fürs Leben, dir so einen Tire Booster von Schwalbe zum Beispiel zu kaufen.
Hab ich. Hat nicht geklappt.
Hast du das Ventilinsert rausgenommen?
Nein.
Mach das mal.
Ja.
Es kann wirklich, also ich möchte ja nicht der Klugscheißer hier sein, also nicht immer, aber es kann wirklich sein, dass du einfach durch dieses, durch den Ventileinsatz die Geschwindigkeit, also die nicht genug Luft pro Zeit reinkriegst. Und wenn du den rausschraubst, dann kann es durchaus sein, dass der Reifen dann reinspringt, wie du ihn haben möchtest. Und wenn du wenn er einmal reingesprungen ist, dann sagst du ja, hey, super, ich habe das Ventil, den Ventil ist ja gar nicht drin. Dann könnte ich doch jetzt mit einer Spritze meine Frau arbeitet doch in einem Labor. Vielleicht könnte ich meine Spritze mitbringen. Und zwar nicht für meine normalen Injektionen, die ich brauche, um 600 Kilometer am Stück Fahrrad zu fahren, sondern um die Milch da rein zu machen. Milch rein, ja. Ventileinsatz rein und dann wieder aufpumpen und dann klappt es eigentlich oft.
Okay, ja, ich muss das so mal probieren. Ich habe sonst immer ganz anders gemacht. Und zwar den Reifen nicht ganz aufgezogen, so dass er an einer Stelle noch nicht ganz in die Felge sprang und dann da die Milch reingekippt an dieser Stelle. Und dann ganz drauf und dann ja mit dem Tire Booster, aber mit dem Ventileinsatz halt versucht aufzupumpen. Und das bei manchen, also bei den breiteren Reifen, da funktioniert das eigentlich auch. Aber bei diesen schmalen, aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht.
Also bis,
aber okay, dann.
Bis zu 26 Millimeter, also 26 Millimeter habe ich so auch schon tubeless montiert.
Okay, nee, das, ja, gut. Ich muss mich da nochmal mit beschäftigen.
Nee, muss man ja gar nicht. Also wenn man sonst mit dem, was man hat, zufrieden ist, muss man das ja gar nicht. Also ich will da ja gar nicht so der Prediger sein oder der, wie heißt es hier? Nicht Prediger, der Bekehrer. Weiß ich nicht. Aber bevor du irgendwas damit kaputt machst, während du es machst, dann lass es lieber, ja? Also ich möchte nicht hinterher schuld sein, dass du irgendwas zerstört hast. So, ich habe heute so viel mehr geredet als du. Das sieht man ja auch in der Pfeile. Also ganz. Naja, dann erzähl du jetzt noch welche Sachen, die du kaputt machst und wie du das kaputt machst. Das wollten wir im Live-Podcast, dachte ich, es gibt jetzt irgendeine tolle Geschichte von irgendwas, was du kaputt gemacht hast und dann war gar nichts, was du kaputt gemacht hast. Aber seitdem machst du Sachen kaputt.
Seitdem sind zumindest Sachen aufgefallen, die kaputt sind. Wann ich das kaputt bekommen habe, kann ich jetzt gar nicht mal nachvollziehen. Okay. Das geht auf jeden Fall um mein Jobrad. Das ist ja so eine BMC Road Machine mit einer SRAM Force E-Tap. Und die Schalthebel, die haben ja alle noch eine eigene Batterie. Und zwar so eine Knopfzelle, CR2032. Das ist ja so eine Standard-Knopfzelle, die, ich weiß nicht, fast überall auch in AirTags verwendet wird.
Genau, deswegen habe ich die auch zu Hause.
Genau, und die habe ich auch von Duracell, gibt's ja auch. Und im rechten Schalthebel von diesem besagten Rad, die Batterie, die hält ungefähr 10 bis 14 Tage. Dann ist die leer. Mhm. Selbst diese Duracell-Dinger. Und innerhalb von diesem Zeitraum habe ich das Rad nur einmal gefahren für 60 Kilometer. Also ich habe jetzt gestern nochmal nachgeguckt. Eigentlich sollte die Batterie 2 Jahre halten.
Ja. Du hattest mich, glaube ich, gefragt, ob die 10 Tage hält oder ob das normal wäre, dass sie nach 10 Tagen leer wäre.
Ja. Ja, genau. Und das ist jetzt halt das, was an dem Rad keinen Spaß macht. Weil, also ich benutze das nicht so oft. Passt wirklich so meistens so alle 14 Tage kommt ungefähr hin. Und dann muss ich jedes Mal erst diese Knopfzelle auswechseln. Ja, ich meine, klar, könnte man machen, aber ist halt echt ätzend. Vor allen Dingen will man das, also
nee.
Auch bei längeren Strecken, ich muss dann Knopfzellen mitnehmen, weil da ist natürlich dann auch irgendwann die, je nachdem wie viel ich schalte, die Batterie leer.
Also da wird irgendein Kurzschluss in dem Helm, in dem Hebel sein. Ich habe mal gehört von jemandem, das war allerdings Shimano, der hatte das, warst du das nicht sogar? Der das Rad so irgendwie blöd angelehnt hat und dann hat die Schaltung die ganze Nacht geschalten.
Ja, sowas habe ich auch schon mal geschafft.
Na, okay. Ja, stimmt. Wer soll es auch sonst rein gewesen sein?
Ja, okay. Dieses Rad, das hängt halt an der Wand, also hochkant. Ja. Aber das kann doch nicht der Grund sein.
Nee.
Nein. Also ich meine, man kennt das ja, wenn man das, also bei diesen E-Tap kenne ich das zumindest, wenn man das Rad keine Ahnung, ich nehme es von der Wand und stell's auf den Boden und erst dann erkennt der Garmin die gekoppelte SRAM-Schaltung. Mhm. Also scheinbar reagiert das irgendwie auf Bewegung, ne? Aber wenn das so an der Wand hängt, da bewegt sich ja nichts. Also das müsste ja eigentlich in so einem Schlafmodus sein, wo es besonders wenig Strom verbraucht, aber irgendwie scheint das für diesen Schalthebel nicht zu gelten.
Aber das ist nur einer von den beiden, ne?
Ja, nur einer, nur der rechte. Und jetzt Garantie ist schon vorbei, obwohl ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich habe das Rad jetzt seit Januar 2023, also knapp über ein Jahr.
Ja, aber langsam. Warum ist denn da die Garantie vorbei nach?
Ich überlege gerade, wie lange der Radhersteller da Garantie drauf gibt, ob das tatsächlich nur dieses eine Jahr ist oder vielleicht etwas länger. Aber ist eigentlich auch egal, weil ich habe noch so eine Komfortversicherung,
die der Arbeitgeber zahlt. Komfortversicherung.
Ja, die kostet irgendwie sonst 15,90 Euro im Monat. Und der Arbeitgeber übernimmt aber die Kosten. Und da ist auch, da sind auch Materialdefekte mit abgedeckt. Also von daher müsste ich jetzt auf der sicheren Seite sein. Ich habe jetzt halt nur erstmal E-Mail geschrieben an diesen Bike-Leasing, an den Anbieter von diesem Jobrad-Gedöns und warte da jetzt auf eine Antwort. Mal gucken, was die sagen. Bin mal gespannt.
Also ich würde mich da auch an SRAM, also wenn die jetzt negativ antworten, was ich mir kaum vorstellen kann, dann würde ich mich auch mal an SRAM wenden. Also ich habe mich mit meinem SIP-Problem ja auch an SIP direkt gewendet nochmal und von da kam ja auch direkt eine schnelle Lösung und auch ein Interesse daran. Das kann nicht richtig sein, also auf gar keinen Fall. Also das... Das kann einfach nicht sein. Vor allem, wenn es nur auf der einen Seite ist, da ist hundertprozentig irgendwie irgendwo so ein Schleicher, dass der die ganze Zeit irgendwie einen Kurzschluss hat, weswegen der Strom fließt und deswegen ist das Ding einfach so schnell leer.
Ja, irgendwie sowas wird das sein. Ja. Jetzt hat dieser Bike-Leasing-Anbieter, der hat mich schon geantwortet, also so eine automatisierte E-Mail von wegen, wir haben im Moment viel zu tun, lange Bearbeitungszeit. Und man sollte davon absehen, nachzufragen, wie der Bearbeitungsstand ist. Das finde ich auch ein bisschen, aber okay.
Ne, ist aber auch, muss man sagen, nicht ungewöhnlich. Also das kriegt man heute oft so, weil, also ich habe ja mal auch solche E-Mails beantwortet, ne? Und wenn du dann so einen Ticker hast und dann hast du so unbeantwortete E-Mails, ne? Und dann kommst du morgen ins Büro und dann steht da 1723 unbeantwortete E-Mails.
Mhm.
Und dann läuft er den ganzen Tag so runter und runter und runter und dann denkst du dir, wenn ich jetzt einfach nur in Ruhe alle E-Mails, alle 1723 beantworten könnte, ohne dass da neue hinzukommen von denen, die von den 1723 schon drin sind, ne, dann ergeben sich Nachfragen und wieder Nachfragen und wieder Nachfragen. Ich hatte immer den Vorschlag, dass wir dem Chef sagen sollen, dass du so eine automatische Antwort gibst. Wenn sie was du drunten stehen hast, ne, wenn sie eine erneute Nachfrage stellen, wird ihre Anfrage auf die letzte Position automatisch gesetzt. Kam nicht so gut an, war vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint von mir.
Ja.
Aber solche, wann kriege ich eine Antwort, ne? Können Sie mir schon weiter sagen, können Sie schon mehr Informationen geben? Die Leute arbeiten klar. Ja. Ne, also das. Ich kann das mittlerweile verstehen.
Mhm. Ja, ist halt zusätzlicher Aufwand.
Ja, genau. Und je nachdem, mit welchem Programm man arbeitet oder so, werden die E-Mails dann auch noch nicht mehr. Bei manchen wird es verknüpft. Ne? Also wir hatten die Möglichkeit zu sehen, okay, der Kunde hat noch 5 andere E-Mails geschrieben, in denen er nicht zusätzliche Infos gegeben hat, sondern einfach immer nur noch nachgefragt hat. Dann kann man auch immer dann so sagen, bitte betrachten Sie dies als Antwort auf Ihre letzten 23 E-Mails. Da hat ja auch keiner was von. Ne? Also die Leute arbeiten dadurch nicht schneller oder können mehr schaffen, weil man 5-mal nachfragt. Also das ist einfach ein Trugschluss. Und was hast du noch gemacht?
Ich habe ja noch so einen Rahmen schweißen lassen. Das war ja im Oktober letzten Jahres bei Cicli Bonanno in Berlin.
Die wir auch gesehen haben bei der Messe, ne?
Genau, die haben wir auch gesehen. Der hat ja aber nur so ein paar Räder ausgestellt. Ja. Eher so ein kleiner Stand. Und ich glaube, der war irgendwie angegliedert und noch. Das war in dieser Halle, wo nur die Rahmenbauer waren, ne? Wo du auch das Gespräch hattest und ich deinen Muffin mitgegessen habe.
Ja, das ist genau. mehr in Erinnerung fast, ja.
Die hatten mir das Rad dann aufgebaut und auch die Elektronik gemacht. Also das heißt, Kabel vom Rahmendynamo verlegt zum Scheinwerfer und zum Rücklicht. Und das Rücklicht hat auch funktioniert, aber der Frontscheinwerfer nicht. Und das ließ sich dann auch nicht in Betrieb nehmen. Also schon damals im Oktober. Und ich bin dann mit dem Rad dann von Berlin nach Hause gefahren und da musste ich mir dann noch Akkuscheinwerfer kaufen, damit ich überhaupt Licht hatte nach vorne.
Schrecklich hast du noch. Ne? Ja.
Genau, und dann habe ich jetzt vor ein paar Monaten den Scheinwerfer, das ist so ein Supernova M99 Dynamo. Mhm. Also mit Fernlichtfunktion und so ein Taster, eigentlich ein tolles Teil. Aber ja, meiner irgendwie kaputt und habe ich den umgetauscht, also habe einen neuen bekommen und dem wollte ich jetzt einbauen. Hab alles verlötet und noch so eine Abzweigdose gibt's ja von Sun auch.
Wo, helf mir mal kurz.
Das ist einfach nur ja, das ist quasi so ein Y-Verbindung, wo man dann einen Stecker reinstecken kann, um beispielsweise dein Handy zu laden. Also wenn der Scheinwerfer nicht in Betrieb ist, dann soll halt das Handy geladen werden. Und
jetzt also im Prinzip ist das so ein bisschen das gebastelt, was man sonst bei dieser neuen Lampe von so einem Abwerk drin hat.
Genau, da ist das alles mit drin. Das ist natürlich noch viel toller. Und wenn man dann diese selbe Funktionalität aber haben will, ohne diesen neuen Scheinwerfer, den es halt noch nicht gibt, erst ab Sommer, dann muss man halt basteln. Und dann hat man halt so eine Abzweigdose und da muss man halt ein bisschen rumlöten. Und
wie gut kannst du löten?
Ja, ich kann das eigentlich schon. Ich habe das auch mal gelernt.
Okay.
Das klappt schon, aber man darf es halt nicht zu oft machen. Man darf es nicht zu oft machen, weil die Isolierung von den Leitern da in dieser Abzweigdose, die ist da an einer Stelle, ist sie mega dünn. Und wenn man da ein bisschen zu lange und zu oft rumlötet, dann hat man keine Isolierung mehr. Dann ist die halt durchgebrannt und man hat einen Kurzschluss. Und das habe ich halt irgendwie geschafft, weil ich musste nämlich da viel rumlöten. Also das Problem war, ich habe diese Abzweigdose verlötet, alles tutti. Dann habe ich den Scheinwerfer angeschlossen, das Rücklicht. Ich hatte alles komplett verlötet. Dann drehe ich am Vorderrad und es tat sich nichts. Nicht so scheiße. Ja, und hast jetzt den Scheinwerfer nicht eingeschaltet? Nee, doch, das war alles an und
aber Moment, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil ich verstehe solche Sachen ja auch gerne. Du hast gesagt, ich habe alles komplett richtig verlötet.
Ja.
Das Vorderlicht, das Rücklicht, diese Abzweigbuchse, alles tutti completi.
Und noch einen extra Schalter habe ich auch noch eingebaut, mit dem ich das Frontlicht ausschalten kann, also komplett aus.
Okay, hast du denn auch dein Gimmick da, dein Y-Schalter da reingebaut?
Genau.
So, und das war alles richtig und alles gut. Wenn das so wäre, dann hätte es angehen müssen, wenn du in dem Moment, wo du das Rad drehst, oder?
Ja, stopp, es gab nämlich eine Stelle, die ich nicht gelötet hatte, die nämlich von Cicli Bonanno in Berlin gelötet wurde. Und das war nämlich das Kabel, das vom Nabendynamo abging. Das Kabel mit den Stecker dran, das hatte ich nämlich nicht gelötet.
Ah, okay.
War ein Wackelkontakt an diesem Stecker.
Aber selbst ist der Timmer, der hat dann den Lötkolben genommen und hat das Ding festgelötet.
Ja, ich bin aber erst Schritt für Schritt, also ich bin erstmal davon ausgegangen, dass ich einen Fehler gemacht habe, also bin ich erstmal wieder von hinten angefangen.
Ja,
das, was ich zuletzt verlötet habe, das habe ich wieder abgelötet, um halt so langsam dem Problem auf die Schliche zu kommen. Also ich habe zuerst das Rücklicht wieder abgelötet, dann habe ich den Scheinwerfer wieder abgelötet, geht immer noch nicht, okay. Also ich hab immer so einen anderen Scheinwerfer dann dran gehalten, ob es damit geht, das tat sich einfach nichts. Dann den Schalter abgemacht, dann die Abzweigdose wieder abgemacht
Dann hattest du doch, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hattest du noch oben das eine Kabel, was ankommt von unten vom Dynamo.
Ja.
Und da hast du dann mein Strommesser angehalten.
Und da habe ich dann einfach mal so einen anderen Scheinwerfer dran gehalten und es ging immer noch nicht. Dann war mir natürlich klar, es liegt an diesem einen Kabel aus Berlin. Da muss irgendwie ein Fehler sein.
Das
Kabel aus Berlin war der, genau. Könnte auch ein Song sein von Tokotronic oder so.
Ja.
Dann habe ich das Kabel halt selber, also ich hatte noch so einen Stecker, das ist so ein Koax-Stecker, der kommt dann da so in so eine Halterung an den Nabendynamo rein. Du könntest mir alles
verkaufen an der Stelle, ich habe ja keine Ahnung.
Ja, ist halt so ein komischer Stecker. Mhm. Der kommt da in so eine Halterung rein und ich habe das Kabel quasi selber einmal zusammengelötet und mit meinem hat es natürlich funktioniert. Und dann musste ich aber die ganzen Komponenten, die ich dann vorher wieder abgelötet habe, wieder nochmal neu dran löten. Und dann ging es halt mit der Abzweigdose nicht nochmal, weil da das wäre jetzt das dritte Mal gewesen, wo ich diese Abzweigdose verlötet hätte und das hat nicht funktioniert. Also da war dann ein Kurzschluss drin. Und das ist dann halt auch mein Marvin, also quasi mein Problem, weil diese Abzweigdose kostet 28 Euro und ja, das.
Wann, wie oft?
War dann halt Ausschuss.
Wie oft in der ganzen Geschichte warst du da so ganz kurz davor, dir einfach mal mit dem Lötkolben selber ein Loch in die Hand zu löten, um den Schmerz im Kopf durch den körperlichen Schmerz in der Hand zu dämmen?
Ja, ich meine, wenn man da so rumlötet, dann passiert das eh dauernd, dass man mal so ein Tropfen von dem Lötzinn auf der Hand bekommt. Und das erinnert dann doch schon mal recht schnell daran, wie heiß diese ganze Geschichte ist.
Ich habe mal zugeguckt, wie Leute Löten gelernt haben beim, wie hieß das nochmal, die Subscribe, diese Podcaster-Messe.
Okay, also für Maker Faire, nee. Hm? Subscribe?
Subscribe, das war eine Podcaster-Konferenz hier in Köln. Die wird dieses Jahr auch wieder in Berlin stattfinden. Und da hat jemand Leuten erklärt, wie man lötet und hat es gezeigt, indem man, es gab damals so, ne, das ist auch schon ewig her, also ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist. Und da musste man in so bestimmte Kopfhörer-Headsets, konnte man einen Widerstand einlöten, damit die auch funktionieren, wie sie sonst nicht funktionieren sollen. Aber man musste quasi einfach nur einen Widerstand einlöten.
Ja.
Und der hat das da quasi in Fließbandarbeit gemacht und es den Leuten gezeigt und manche haben dann auch gelernt, wie sie diesen einen Widerstand da reinlöten und ich habe mich da einfach nebengesetzt und habe mir das lange Zeit angeguckt und solche Sachen sind ja nichts für mich, aber der Typ, der konnte echt löten. Also der hätte ja das ganze Fahrrad nochmal neu verlötet, sozusagen.
Ja, das ist halt immer die Sache. Man darf diese Stellen, die da erhitzt werden durch das Lötzinn und durch den Lötkolben, die darf man wirklich nur so lange erhitzen, wie es sein muss, weil sonst lösen sich auch die ganzen benachbarten Komponenten und naja.
Ich habe da keinen blassen Schimmer von. Ich habe eine große Hochachtung dafür vor den Menschen, die das können. Und ich hätte mit Sicherheit den einen oder anderen, also du hättest in der wahrscheinlich das halbe Zimmer mit Lötzinn mehr ausgekleidet gewesen, mehrere Löcher mit diesem Lötkolben in die Wand gebohrt. Und anschließend mir selber noch irgendwelche schweren Wunden damit zugefügt.
Ja, oder Brandings kannst du dir ja selber mitmachen.
Ja, im Wutanfall, genau. Ich hätte mir Fuck Löten auf den Unterarm gebrandet.
Ja.
Ja, aber schön. Genau. Doch, das ist eine Geschichte nach meinem Geschmack. Ja,
das hat doch noch so einen positiven Abgang.
Ja, genau. Also, damit wir jetzt den Bogen schließen, die Gravel, wie hieß das nochmal? Die Gravel Games sind abgeschafft, weil der Timmer das den Ruhrpott durchgelötet hat.
Genau.
Wir haben den Schuldigen gefunden. Und damit sind wir jetzt auch hiermit durch. Wenn euch was interessiert hat, guckt auf der Homepage, haben wir alle Links nochmal versammelt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Spotify uns hört, da habt ihr leider keine Links, ne? Da können wir die nicht unterbringen. Das müsst ihr dann auf der www.wedehum.de. Da haben wir auch die ganzen Geschichten zu Tailfin, also ne, was man da jetzt schon alles sehen kann. Das sollte dann ab heute ja auch öffentlich ersichtlich sein und dann könnt ihr euch das gerne mal angucken. Und dir sage ich Dankeschön, lieber Christian.
Ja, gerne.
Für diese launigen 2 Stunden.
Ja.
Und wir machen den Deckel drauf und sprechen uns in Kürze wieder. Dann haben wir vielleicht nochmal eine RTF-Grade gemacht oder du bist damit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit wieder mal ein Brevet gefahren.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay, tschüss.
Ja, und ciao.